Rob oder Robert?
Das ist mir egal.
Rob. Witziger Fun Fact, wir hatten es ja schon, als ich dich vom Flughafen abgeholt habe. Ich bin ja eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt als Immo-Tommy. Tommy Unlocks ist eigentlich komplett losgelöst von mir, also als Figur Immo-Tommy. Und viele haben sich ja gefragt oder haben sich gedacht, dieses Format wird da sein, um nun Leute aus der Immobilienbranche hier einzuladen oder da zu haben, aber dem ist gar nicht so. Und wie es der Zufall so will oder Schicksal, bist du die erste männliche Person hier aus der Immobranche, die bei mir sitzt. Obwohl es noch zig andere gibt, aber es gab einen Grund, weil ich dich sehr sympathisch fand, wo ich dich kennengelernt habe.
Also nicht nur mein gutes Aussehen.
Nee, sonst wäre ich neidisch. Und uns verbinden viele Dinge. Also du bist auch so ein tätowierter Assi wie ich. Und bist vor allem gegen den Strom geschwommen. Also eigentlich das, was du machst, ist ja rein physikalisch nicht möglich, wenn ich jetzt in der Schule aufpassen würde. Hm. Dein Weg, den du hingelegt hast und ein Konzept oder ein Teil, warum ich Tommy Unlocks ins Leben gerufen habe, ist auch wegen meiner Lebensgeschichte, dass es Menschen gibt da draußen, die erfolgreich sein können und so ein bisschen einen unorthodoxen Weg des Erfolgs hinlegen, ohne jetzt diesen klassischen Schulweg zu wählen. Ja, Schule, Gymnasium, studieren, bla bla bla. Nee, dann sitzt halt hier einer, der voll tätowiert ist, aus der Immobranche, aus Dresden, der hier wirklich ein Rad dreht da drüben und einen ganz anderen Weg gegangen ist. Und umso geiler fand ich es, als ich dich kennengelernt habe in Hamburg vor ein paar Monaten, habe ich gesagt, ja okay, irgendwann muss ich den bei mir hier haben. Der muss mal ein bisschen vom Zaun brechen, was da bei ihm passiert ist. Schön, dass du da bist.
Gerne, ich fühle mich erstmal geehrt, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Der Erste vor allen Dingen zu sein.
Ja, yeah. One and only.
Ich habe, wo ich deinen Podcast angefangen habe zu hören, auch gedacht, okay, jetzt kommen die ganzen gängigen Immobilien-Ersttäter bei dir in Podcast und dachte, okay, den kennst du nie. Das, also die kennst du alle, aber die waren aus der Branche.
Ja.
Und war echt auch ein bisschen verwundert, fand es aber dadurch auch sehr erfrischend.
Das war auch der Grund, also es war auch im Prinzip die Ambition. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, so, also warum ich das Format gegründet habe, ist einfach, ich habe selber eine neue Herausforderung gesucht. Nach 5 Jahren Kurzvideo-Content, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt mal was anderes, irgendwie auch eine neue Rolle, mich selbst zurückzunehmen, dass es nicht um mich geht, sondern um dich zum Beispiel heute oder um die ganzen anderen Gäste, die da sind, da waren, kommen werden, deren Geschichte zu zeigen, inspirativ zu sein für die Menschen da draußen, zu zeigen, hey, es gibt auch andere Wege, was zu reißen im Leben, wenn du dich entscheidest, gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn man dich jetzt so anguckt heute, du bist, glaube ich, so der Prototyp Nicht-Immobilienmensch.
Ja.
Das ist ja dasselbe wie bei mir.
Ne? Da habe ich heute ein Hemd an, ne? Das passiert auch nur 2-mal im Monat.
Das, ja, ein Baumfellhemd extra angezogen für den Podcast. Ja, Rob, ich habe ein bisschen was gelesen gehabt oder mitbekommen, Schulabbrecher, da haben direkt mal meine Alarmglocken geklingelt. Heute machst du viel mit Immobilien, Fix und Flip, aber wir fangen mal chronologisch hinten an bei dir, wo du eigentlich losgelegt hast. Also warst du irgendwie ein sehr großer Querschläger als Junge irgendwie, dass du die Schule abgebrochen hast? Oder
ja, also abgebrochen. Ich habe die Realschule gemacht, aber ich habe das Gymnasium abgebrochen.
Ah.
Also ich war tatsächlich mal auf dem Gymnasium für 3 Jahre. Und wir haben in beiderseitigen Einvernehmen festgestellt, dass das keine gute Beziehung so ist.
Okay.
Ich habe auch echt festgestellt damals schon, dass ich die Typen, die also meine Klassenkameraden, auf einem anderen Level waren. Also jeder wusste irgendwie, was er beruflich mal machen möchte. Die hatten alle ihr Ziel mit Studium und allem. Und ich habe mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Mhm. Und als ich dann auf die Assi-Schule zurück bin, auf die Realschule, wo so viele auch aus meiner Grundschule waren, das war dann doch eher meins tatsächlich so. Und ich wusste ja mit, keine Ahnung, 14 oder so, wo ich vom Gymnasium runter bin, da wusste ich noch nie, was ich im Leben machen will. Und ich glaube, das ist eigentlich so, dass mir war das egal. Also ich war jetzt nicht dumm, aber ich war halt extrem faul. Weil ich halt keine Motivation hatte, so weißt du.
Spannend. Und wie ging dann die Reise weiter? Also Realschule hast du dann
beendet? Ich habe normal 10. Klasse Abschluss gemacht.
Ja.
Mit, ich sag mal, relativ schlechten Kopfnoten vor allen Dingen. Also so Mitarbeit, Fleiß und vor allen Dingen über 40 Fehltage, glaube ich.
Stark.
Die meine Mama alle unterschrieben hat.
War es ihre echte Unterschrift? Oder?
Das war ihre echte Unterschrift.
Also nicht von dir irgendwie.
Und die war so lieb immer. Es tut mir leid, Mama, an der Stelle. Aber die wollte nie, dass ich Ärger mit meinem Vater kriege. Und der hat es ja nie mitbekommen, der ist früher auf den Bau gefahren und ich war halt einmal nie in der Schule. Und die hat mir immer wieder, immer und immer, immer wieder Entschuldigung geschrieben und dann hat sie irgendwann gesagt, boah, nee, also ich höre es wirklich oft damit. Ich habe gesagt, du, einmal musst du noch, weil sonst habe ich echt ein Problem. Und ja, okay, dann mache ich es noch einmal und das, so hat sich das die letzten Jahre meiner Schulzeit gezogen. Ja.
Also war es gerne jemand, der nicht zur Schule gegangen ist? Auch
so. Ja, ich fand es halt einfach kurz langweilig und ich habe so ein bisschen ADHS, glaube ich. Das wurde nur damals, gab es das nie diagnostiziert, so, ja, weißt du, wie heute, wie man sagt, ey, der passt nie auf. Aber ich habe wirklich eine Aufmerksamkeitsspanne gehabt, so nach 5 Minuten habe ich einfach abgeschalten, selbst wenn ich Bock hätte. Und das ist übrigens heute noch so, wenn ich Seminare besuche, was ich nie oft tue, denke ich mir, oh, geiles Thema, habe ich richtig Bock drauf, ich will heute echt mal was mitnehmen. Und so nach 5 Minuten, 10 Minuten, dann denke ich über irgendwelche Dinge so nach aus meinem Leben und keine Ahnung, wenn ich abends nochmal an die Konsole gehe, wem ich bei FIFA noch für mein Team einkaufe. Aber ich bin halt immer aus dem Thema raus. Es ist bis heute echt, echt schwierig. Deswegen war Schule einfach nichts für mich, glaube ich.
Das ist witzig.
Bei dir auch.
Scheiße. Ich muss gerade rüber gucken zum Kollegen von mir, weil ich habe ein Grundsatzproblem, wenn ich auf Events bin, und der hat mich schon auf einige Events begleitet. Ich kann nicht still sitzen bleiben. Das funktioniert nicht. Ich kann mich hinsetzen, der lacht schon. 5 bis 10 Minuten maximal. Maximal, da muss ich schon aufstehen.
Irgendwas machen, irgendwo.
Dann laufe ich schon nach da, dann stehe ich und gucke dort, dann laufe ich ja wieder zu einer anderen Seite, stehe und gucke dort, dann gehe ich raus, dann komme ich wieder rein, passe dann auf. Also das muss eine ganz besondere Rede sein, dass ich schaffe, mehr wie 15 Minuten an einem Platz sitzen zu bleiben und dir zuzuhören. Wirklich.
Ja, da muss ich ja nur dich fesseln halt. Also ja. Es muss irgendwas sein, wo es dich wirklich umhaut. Und das gibt es halt tatsächlich selten, aber.
Ja. Ja. Also einer hat es mal geschafft, da saß ich eine halbe, dreiviertel Stunde auf meinem Po, ja, und habe dem zugehört, weil der wirklich geschafft hat, mich zu fesseln. In seiner Art und Weise, Rhetorik, Mimik, Gestik, Stimmlage, wie er seinen Vortrag gehalten hat, war ich wirklich platt. Ja, und dann hast du die Schule, die Realschule, die Assi-Schule, wie du so schön sagst, beendet.
Ja, und wohin
ging dann die Reise?
Eigentlich, also Polizist werden dann, dachte ich irgendwie, das wäre vielleicht was Cooles. Naja, natürlich hat mich niemand genommen. Dann dachte ich, gut, machst du Autoverkauf, weil Autos finde ich schon immer geil. Ich mich bei den ganz klassischen so Mercedes-Benz, Ferrari und Kubo hatte ich auch niemand genommen. Und bin dann in der Ausbildung gegangen als, oh Gott, das ist fast unangenehm, aber Fachkraft für Schutz und Sicherheit hieß diese Berufswahl.
Okay.
Und das war so Sicherheitsdienste. Dachte ich, okay, das ist eigentlich auch ganz geil. Kriegst du vielleicht irgendwie so ein cooles schwarzes Auto, mit dem du rumfährst, musst auf irgendwelche wichtigen Menschen aufpassen. Und das habe ich mir übelst cool vorgestellt, aber ich sag mal, man nennt es halt Wachmann. Und du hast dann halt, ich war halt damals 17, habe die Ausbildung, 16 sogar noch, wo ich begonnen habe, die Ausbildung. Und habe halt leere Parkplätze bewacht, so irgendwie von Autohäusern über Nacht, und standst halt einfach rum. Und ungelogen, ich habe früher in meiner Schulzeit viel Nebenjobs gemacht, so auf der Baustelle, super anstrengend, scheiß Wetter, das war immer hart, aber ich wollte mir halt ein Taschengeld so verdienen. Aber alles war besser wie dieser Job, wo du gar keine Aufgabe hast. Du hast einfach nur gestanden. Und
du musst einfach da sein.
Ey, du hast manchmal gedacht, jetzt sind wahrscheinlich die ersten 3 Stunden deiner Schicht um, guckst du auf die Uhr, waren 10 Minuten weg. Die Zeit ging nicht rum, und ich habe es auch wirklich nur 2,5 Monate, glaube ich, durchgehalten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich verpiss mich hier.
Okay, und dann?
Ich war frustriert, muss man dazu sagen. Da gab es in Dresden einen Ärztekongress und ich musste die Tiefgarage bewachen. So, okay. Und jeder, der so eine Parkkarte hat, durfte rein, und wer nicht, der halt nicht. Da kam so eine schwarze Limousine gefahren und hat so ein Typ gesagt, ja, hier, komm, mach mal auf. Und habe ich gesagt, du, brauch mal deine Parkkarte. Und dann hat er gesagt, ich bin der Bürgermeister, ich habe keine Parkkarte, ich darf hier trotzdem rein. Und habe ich gesagt, wenn du der Papst wärst, ohne Parkkarte darf ich leider niemanden reinlassen. Weil A, wusste ich nicht, wer der Bürgermeister in Dresden ist. Bin gerade zugezogen, ne, vom Dorf. Und B, hat er meinen Chef gesagt, nee, machst du nie. Und ich habe mich also quasi an das gehalten, was man mir sagt, was mir eigentlich schwerfällt, aber dann habe ich es schon mal gemacht und habe dann halt eine Abmahnung gekriegt und eine Ansage, die hat sich gewaschen. Da bin ich wirklich frustriert nach Hause gefahren, habe gesagt, also das tue ich mir nicht mehr an, und habe dann in der Zeitung nach Jobs gesucht und bin dann fündig geworden als Telefonberater für ein seriöses Telefondienstleistungsunternehmen. Habe da angerufen, wie gesagt, 17, ne? Und gefragt, so, wie sieht es aus, und ich hätte da Interesse. Ja, also wegen uns, also klingt total super, wann könntest du denn anfangen? Ich so, ja, ich muss halt meinen Job noch kündigen, also meine Ausbildung. Naja, pass auf, weil wir bräuchten dich eigentlich ab morgen. Ich so, okay. Habe ich meine Tasche gepackt, bin zum Bahnhof, habe ich einen Zug nach Thüringen gesetzt, und da sollte mich dann in Saalfeld in Thüringen jemand abholen. Da war niemand, da habe ich mal ein Taxi genommen, obwohl ich eigentlich keine Kohle hatte, aber die haben dann am Telefon gesagt, das machen wir da, und bin dann echt in so einer Drückerkolonne gelandet. Also wirklich in so einem Hotel, so im Wald, wo da so irgendwie so 2 Typen waren, die haben dich vorne empfangen und die haben dir ein Zimmer gegeben. Und dann war ich halt dort und habe auf dem Weg dahin, also bei mir in der Firma angerufen und sagen, ich bin ab morgen nicht mehr da. Habe auch nie gekündigt, habe einfach gesagt, ich komme nicht mehr. Dann habe ich gesagt, es geht nicht. Ich sage, nee, ihr werdet es ja sehen, ich bin ab morgen nicht mehr da. Und da war meine Ausbildungszeit zu Ende, und dann war ich tatsächlich ein halbes Jahr da, so von Tür zu Tür, Klingeln putzen tatsächlich für so Pre-Selection-Tarife. Also das kennst du, das war so
das Mobilfunk Ding. Dann, oder?
Das waren so, also wenn du Festnetz-Anschluss bei Telekom hattest, da hast du halt für 10 Euro im Monat so und so viel Freiminuten etc. pp. Gekriegt damals noch. Und dann war halt eine Schulung und da hat man dir gezeigt, was du erzählen sollst und dann habe ich halt einfach gemacht. Weil ich halt irgendwie Geld verdienen wollte und ich sag mal, es war jetzt nie mega geil, aber in dem Moment war irgendwie alles besser wie dieser andere Job so.
Und du hast dafür die Ausbildung abgebrochen?
Genau.
Schulabbrecher, Ausbildung abgebrochen, perfekter Start. Wie lange bist du bei der Drückerkolonne geblieben?
6 Monate, also ungefähr 3-mal so lang wie alle anderen da. Weil ohne Mist, also die meisten nach 3-4 Wochen wieder gegangen. Und du kannst dir das wirklich nie vorstellen, aber es war so, da gab es so 3-4 so eine VW-Busse. Und die sind dann von dem Zentrallager, nenne ich es jetzt mal, so in verschiedene Städte gefahren jeden Tag. Und da wurdest du so am Block abgesetzt und abends 19 Uhr wieder eingesackt.
Boah, das ist ja richtig, ey.
Richtig brutal. Und wenn du so und so viele Verträge hast, ist alles gut. Und es gab wirklich Phasen, da 19 Uhr Treff, zu wenig Verträge, haben die gesagt, okay, dann 21 Uhr. So, und dann sind wir dann abends, war kalt, es war dunkel und sind dann irgendwie durch Chemnitz durchs Ghetto gelaufen und haben versucht noch Telefonverträge. Kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn du so 20.30 Uhr auf der Couch sitzt und dann klingelt irgendwie so ein 17-Jähriger bei dir und will dir, wie seriös das so rüberkommt.
Ultra seriös.
Aber das war dann so und jeden Abend das Schlechteste pro Bus musste dann den Bus aussaugen und waschen. Jeden Abend. Musste ich zum Glück nie machen, aber es gab halt immer einen, der schlechter war. Und das war schon.
Hast du noch Heizdecken dabei gehabt, die du verkaufst?
Nee, leider nie. Aber die haben auch noch andere Sachen gemacht, also so Zeitungsabos, das war nie meine Sprache.
Oh, das kenne ich von meiner Ausbildung noch.
Wieso?
Ja, da war ich sogar ein Opfer davon, weil ich so Mitleid hatte mit dem Typen, dachte ich so, ach komm, ich mache so ein scheiß Zeitungsabo, ich lese ja eh nie was, aber bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es ja nur ein Geschäftsmodell ist, wo sich die Leute die Tasche voll machen mit diesen Zeitungsabos.
Damit bin ich mal reingeflogen, weil ich eben viele Wege gesucht habe, an Geld zu kommen. Und da habe ich auch mal eine Zeitungsannonce gehabt, mit deinem Auto Geld verdienen, so mit Autowerbung. Da bin ich ja im Gespräch gewesen und habe gesagt, jo, mir könnt die ganze Karre mir vollkleistern, ist mir egal, kann man ja was verdienen. Da sagte ja, das kostet aber erstmal 300 Euro dafür, dass wir dich online aufnehmen für die Gesuche. Oder wir haben so einen Werbepartner, wenn du hier die 2 Abos abschließt, dann ist umsonst. Dachte ich, na gut, ob du 300 Euro bezahlst oder 300 Euro für das Abo hast, kannst du wenigstens eine Zeitung lesen. Habe die 2 Zeitungsabos abgeschlossen, aber ich habe halt nie eine Werbung auf mein Auto bekommen.
Ach, stark. Okay.
Ein guter Verkäufer kauft auch gerne, habe ich mal gelernt.
Ja, egal, ob irgendwas dahinter steckt oder
nicht. Ja, es war halt einfach, ich war sehr naiv, muss man dazu sagen.
Okay. Stark, 6 Monate hast du es dann durchgehalten, 3-mal so lang wie der Rest. Und wohin ging dann die Reise?
Naja, ich sag mal so, das gab so ein Schlüsselerlebnis dort, da wollte ja jemand aufhören. Und den haben die, das ist wirklich kein Spaß. Wir sind ja früh ins Gebiet gefahren und dann so mitten auf dem Weg, so abends auf dem Rückweg, wollten die den eigentlich zum Bahnhof bringen und der Kunde musste sich komplett ausziehen, komplett. Die haben den Perso einbehalten, alles, haben den vor die Tür gesetzt beim Bus und sind dann zurückgefahren und haben den Kunden nackt an der Straße stehen lassen. Und ich da saß in dem Bus und dachte mir, jo, genau, also wenn ich mal aufhören will, muss ich mir das einfallen lassen. Und ich hatte dann halt so einen Gerichtstermin in Dresden vorgetäuscht, wo ich unbedingt hin muss. Und habe gesagt, ja, und habe ein paar Sachen einfach dort gelassen, dass es halt nicht so auffällt. Bin dann einfach nie mehr hingegangen. Die haben mich dann wirklich wochenlang noch versucht zu erreichen und das war echt komisch. Es war aber trotzdem irgendwie eine witzige Zeit, weil die anderen, die dort waren, das waren ja alles so eine Opfer wie ich, sage ich jetzt mal, die waren alle jung in der Regel, wussten nie so richtig, wo sie hin sollen im Leben. Und dadurch hattest du so eine Verbundenheit. Das heißt, wenn du abends aus dem Gebiet kamst, in dieses Hotel, es war wie ein riesengroßer Jugendclub, da waren halt alle so zwischen 17 und 25 und wir haben bis früh um 2, um 3 in der Regel zusammengesessen, Poker gespielt, Getränke getrunken, miteinander irgendwie geil gequatscht und früh um 7 ging es dann wieder los. Also das war eine coole Community, die aber wie gesagt immer gewechselt hat, aber ich wusste natürlich irgendwann, das ist nichts für langfristig.
Okay.
Genau. Und da habe ich mir dann einfach einen neuen Job wieder in der Zeitung gesucht und bin dann so tatsächlich in die Finanzbranche gekommen.
Okay. Da warst du dann 18 schon oder immer noch 17?
Ich war noch 17, ne, und so kurz vor meinem 18. Und ja, wie das so ist, man hat so einen Mitarbeitervertrag, ja, den konnte ich am Anfang nicht unterschreiben.
Weil du nicht volljährig bist?
Volljährig bin. Konnte aber auch mit meinen Eltern dann irgendwie einen Deal machen, weil die dachten tatsächlich immer noch, dass ich in meiner Ausbildung bin. Weil ich nie so richtig wusste, wie ich denen das erklären soll.
Okay, stark.
Und also ich habe es dann 2 Jahre später auch erzählt, dass ich die Ausbildung nicht mehr habe. Ich habe mal gefragt, wie läuft es? Mega, alles super. Aber der Ausbilder hat auch meine Eltern nie kontaktiert tatsächlich. Das war immer so meine Angst, irgendwann wird das Ding auffliegen.
Ja, ja.
Naja, Ich habe es dann irgendwann gebeichtet und so. Mein Vater hat einen kurzen Herzinfarkt bekommen und hat sich dann nach einer Stunde auch wieder beruhigt. Aber für mich war das so, ja, keine Ahnung. So der Weg, du musst es ausprobieren. Und bei dem Thema Finanzdienstleistung, da sind wir wieder beim Thema Naivität, was manchmal auch eine Stärke sein kann. In der Zeitungsannonce stand, dass die Bürohelfer suchen für Erweiterung des Unternehmens. Und für mich im Kopf hat sich abgespielt, die suchen jemanden, der die Wände streicht, die Kisten schleppt und ein bisschen mit aufbaut, sowas. Und habe dann irgendwie eine Woche Schulung dort gemacht, so ein Seminar, und es ging um Finanzen. Ich dachte, boah, warum erzählen die mir das? Die wollen ja nur sanieren, so. Bis ich dann eben mit so einem Typen mit Anzug, Krawatte in so einem Raum saß und dann alle Leute aufschreiben sollte, die ich kannte. Und mit denen haben wir dann Termine gemacht für Finanzberatung. Und da habe ich so nach 2 Wochen dann gecheckt, dass ich hier Finanzberater werden soll. Und da dachte ich, gut, jetzt bist du immer hier, jetzt machst du das. Und bis heute bin ich in der Branche ja geblieben und habe ja immer noch ein Unternehmen, was Finanzdienstleistungen anbietet, nur natürlich komplett anderes Thema. Aber das war so der Einstieg in meine Karriere. Also nie, weil ich das am Anfang wollte, es war halt einfach zu dumm, um aufzuhören.
Wie witzig. Also ich kenne das. Bei mir war das damals mit der deutschen Vermögensberatung so, dass meine Cousine eine Freundin gebracht hat. Die Freundin kam dann zu mir, das typische Gespräch runtergerattert, den Leitfaden. Ich war damals 16 oder 17, in der Ausbildung auf jeden Fall. Ich habe irgendwie 450 Euro Ausbildungsgehalt gekriegt und die hat mich für 250 Euro eingepackt mit Versicherungen. Fand ich erstmal sensationell. Dann fand sie das so gut, dass sie mich da rekrutiert hat, da bin ich dann auch in dieses Center gegangen von denen, ne? Und dass ich da dann auch als Vertriebler reinkommen soll. Und da muss ich dann auch dieses Thema machen, die ganzen Leute aufschreiben, die ich kenne. Ne? Familie und so, und die haben ja alle nur auf mich gewartet, dass ich komme und denen eine Versicherung verkaufe. Also.
Ja, das macht ja auch super sympathisch. Und ich sag, wer, der so 30 ist, im Job steht, geiles Geld verdienen, will nie so einen 17-jährigen Finanzberater, der dem jetzt erklärt. Also ich war mega unerfolgreich die ersten Jahre tatsächlich. Ich hatte 2 Nebenjobs parallel. Also ich bin früh mit Anzug, damals war das noch Pflicht, sonst gab es Ärger, ins Büro gefahren. Hab vorher für Postmodern Briefe verteilt, bei mir so im Hood. Jeden früh, also wirklich um 4 aufgestanden, schon alles vorgepackt und dann mit dem Rad schön mein ganzes Gegend abgefahren und war noch 2-3 Mal die Woche Regale einräumen im Supermarkt. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, weil es gar nicht anders ging, weil ich halt so wenig Umsatz gemacht habe. Und
um dich über Wasser zu halten.
Ja, es war eine irgendwie schwere Zeit. Auf der anderen Seite, ich habe nur positive Erinnerungen daraus. Weil du hast ja trotzdem mit deinen Freunden viel gemacht. Das war trotzdem eine geile Zeit irgendwo. Und es prägt dich natürlich. Und aus heutiger Sicht, ja logisch, ein 18-jähriger selbstständiger Finanzberater, also das ist nichts, wo man sagt, boah, das ist jetzt mein Mann, glaube ich.
Ja, ist halt schwierig, ne? Also wenn halt so ein junger Rotzer kommt und dir irgendwas über Finanzen erklären möchte oder Altersvorsorge, keine Ahnung, und der ist ja gerade selber mal aus dem Pampers raus, schwierig, ne? Wenn jetzt vor mir ein 40-, 50-Jähriger sitzt, der könnte mein Vater sein, und ich soll ihm jetzt erklären, was er mit seinen Finanzen machen soll in Zukunft, ne? Ist ja klar, dass ich dich nicht ernst nehme. Ich kenne es von mir, also ich habe das auch durchgemacht, so mit unterschiedlichsten Gesellschaften, die an mich reingetreten sind durch mein Umfeld und Versicherung und Vertrieb und das ist ja immer die gleiche Masche, wie da vorgegangen wird. Bis heute sogar noch. Ne? Also das hat sich ja immer noch nicht geändert. Wir sind zwar digitaler geworden, aber es ist immer noch so ein bisschen, guck dein Umfeld an, wen du abgrasen kannst, um da dann Gas zu geben. Und dann hast du das lange gemacht. Du bist ja heute noch in der Branche.
Lange gemacht. Also in dem Unternehmen war ich tatsächlich nicht so lange, 2,5 Jahre.
Okay.
Wo man so ein bisschen gelernt hat, aber du hast gerade die Vermögensberatung ins Spiel gebracht, es ist ein ähnliches Unternehmen. Die haben ihren Namen mittlerweile gewechselt aus Imagegründen. Und der CEO saß bei mir im Podcast schon. Also auch sehr witzig jetzt.
Ach.
Die habe ich angeschrieben, es ist die Tochter vom ehemaligen Gründer. Und fand das trotzdem sehr witzig, mich da auszutauschen. Das war ein sehr, sehr starker Podcast.
Okay.
Die haben ja trotzdem 3000 Mitarbeiter. Also
ist das die Swiss Life oder?
Die AFA hießen die mal.
AFA, okay. Und wie heißen die heute?
Honesty heißen die jetzt.
Okay.
Ja. Aber ich muss sagen, die haben auch ihren Weg gegangen, die haben sich auch stark verändert, muss ich sagen, also im positiven Sinne, was mir so auch im Podcast aufgefallen ist. Und man hat trotzdem viel gelernt in dieser Anfangsphase. Für mich war es nur so, ist ähnlich wie bei der Vermögensberatung, du bist ja mal an dieses eine Produkt gebunden und ich habe mich dann 2007 als Makler selbstständig gemacht. Das heißt, du kannst alle Gesellschaften anbieten, das heißt wirklich für den Kunden, wenn der eine Allianzversicherung will, kriegt er eine Allianz. Wenn der
ja, gut
ist, also
freier Makler.
So. Und das habe ich tatsächlich bis 2013 so alleine mehr oder minder gemacht, so mit so einem ganz kleinen Team. Und 2013 dann meine GmbH gegründet, die es bis heute gibt tatsächlich.
Mhm. Okay. Und also bist dann in dieser Finanzbranche erstmal geblieben, hast dich dann weitergebildet, genau, weiterentwickelt, eigene Mitarbeiter entwickelt.
Genau, richtig.
Dazu gehört 2013 die GmbH gegründet.
Genau. Also das Unternehmen, wie gesagt, gibt es auch noch, nur dass ich mit dem Thema Finanzen seit vielen Jahren eigentlich nichts mehr zu tun habe. Also ich mache bei uns tatsächlich nur die Immobilienabteilung, weil das eigentlich mein Kernthema ist, auch das, was mich begeistert. Aber die Firma gibt es noch oder gibt es einen Geschäftspartner, das ist ein ehemaliger Banker, mit dem ich mich 2013 da zusammengetan habe. Und ja, deswegen ist das trotzdem so deine Business Family, sag ich.
Okay. Und dann, wie ging es weiter nach 2013, nach der Gründung der GmbH?
Ich sag mal, die ersten anderthalb Jahre waren schwierig. Auch da nochmal, weil wir sind von diesen ganzen Strukturvertriebsthemen, die in der Branche sehr oft immer noch betrieben werden, halt weg und bieten wirklich für, ich sag mal, für ein gut verdientes Umfeld, also ich sag mal so der gut verdiente Angestellte bis zum Unternehmer, halt eine All-Inclusive-Finanzberatung an. Wie es eigentlich auch eine deutsche Vermögensberatung macht, nur dass wir eben nicht an ein Produkt gebunden sind, sondern halt alles anbieten dürfen. Und ich habe 2008 selber meine erste Immobilie gekauft. Und das war eigentlich so das, was mich begeistert hat und habe parallel zu dem GmbH-Aufbau eigentlich eher an meinen Immobilien gearbeitet, an meinem Bestand gearbeitet und auch das Thema Fix und Flip so ein bisschen in Fokus geholt. Und mit der GmbH-Gründung war eigentlich schon klar, ich baue uns eine Immobilienabteilung auf und den Partner, den ich reingeholt habe als Banker, der kümmert sich um die Finanzberatung und um die Mitarbeiter in dem Bereich. Und so haben wir eigentlich zwei Kernkompetenzen in der Firma und jeder geht so seinen Weg. Also ich weiß teilweise gar nicht, was mein Partner macht. Wir updaten uns regelmäßig, aber alles, was dazwischen passiert, er kann das alles selber entscheiden. Im Umkehrschluss lässt er mir 100% Freiheit, was unsere Immobilienprojekte angeht, weil halt einfach ein großes Vertrauensverhältnis da ist. Ne?
Okay, aber läuft das alles unter demselben Deckmantel dann?
Also genau, richtig.
Ah, okay.
Das ist eine GmbH, also ich muss dazu sagen, ich habe 12 GmbHs, weil ich immer mal wieder ein bisschen experimentiere, also verschiedene Immobilienprojekte, die in separaten Firmen laufen, aber eben auch andere Dinge mache, also erfolgreich und auch nicht erfolgreich, also beides schon dabei.
Ja?
Ja, ich hatte auch schon einen Babyladen, das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen.
Du hattest einen Babyladen?
Ja. Es war
also du nimmst auch Dinge in die Hand oder du machst auch Dinge, die dann nicht laufen?
Ja, na klar, das gehört dazu und man muss dazu sagen, dass immer wieder beim ADHS, ich weiß, dass es dumm ist und ich sage auch jedem, wenn er ein Unternehmen gründet und auf einem eigentlich guten Weg ist und er hat noch eine Idee, was nebenbei zu machen, sage ich immer, fokussiere dich auf diese eine Sache. Das macht dich tausendmal erfolgreicher, als überall versuchen, dich da irgendwie zu verwirklichen. Und das ist auch ein guter Tipp, den ich da immer gebe. Aber
den du aber selber nicht beherzigst.
Den ich aber selber nie beherzige. Ich kann auch nie anders. Ich mache jetzt gerade, ich habe meine 12. GmbH gerade gegründet, so mit Snackautomaten-Business. Und das Ding war halt, ich habe eine Immobilie gefunden, in meinem eigenen Bestand. Und die Mitarbeiterin gesagt hat, sag mal, Robert, was machst du eigentlich mit dieser Ladeneinheit? Ich sage, welche Ladeneinheit? Ja, da ist noch auf der Ernst-Thälmann-Straße eine Ladeneinheit leer. Ich sage, da ist nichts leer, ist alles vermietet. Sagt sie, nee, ist mit mir da hingefahren und dann sind wir rein und habe ich wirklich tatsächlich noch ein kleines Gewerbe, so 40 Quadratmeter. Und das hat aber kein WC, kein Waschbecken, nichts, einfach nur zwei Räume, aber direkt an der Hauptstraße, an der Hauptverkehrsstraße, ja, wo daneben die Schule ist. Also eigentlich ganz geil. Und da dachte ich, gut, was machst du mit der Einheit? Wenn ich die normal vermiete, Lagerfläche, weil du kannst ja kein Büro reinmachen, hast keine Toilette. Da kriege ich vielleicht 150, 200 Euro, wenn es hochkommt, Miete. Da habe ich gesagt, boah, das lohnt sich nie. Und dann bin ich irgendwie bei Instagram, wie es so ist, auf so einen Typen gekommen, die da so ein bisschen eben diese Snackautomaten machen und denke mir, Alter, direkt neben der Schule eigentlich geil. Naja. Und wie das so ist, wenn ich eine Idee habe, dann will ich das einfach umsetzen. Ich kann dir gar nicht erklären, warum. Also gar nicht, weil der Businessplan sagt, du musst das machen, damit verdienst du ganz viel Geld, sondern ich will es einfach haben, ich will es einfach fertig machen, ich will da vorbeifahren, da muss irgendwie ein geiles Logo dran. Und da habe ich noch einen zweiten Laden gefunden, wo gerade Mieterwechsel war. Und da habe ich jetzt komm, machst du und jetzt baue ich gerade diese zwei Läden auf. Und ich weiß, dass die Kapazität, die ich dafür aufbringe, eigentlich besser woanders aufgehoben wäre. Aber ich kann trotzdem nie anders. Da sind wir beim Business-ADHS, nenne ich es jetzt mal.
Also du bist vom privaten ADHS früher in der Schule bis zum Business-ADHS gewechselt.
Und das hat auch schon Geld gekostet, ich sagte das.
Ja, aber das ist das Tolle ist, dass du ja nicht nur darüber redest, wie toll erfolgreich du bist heute und wie super alles funktioniert hat, sondern es gibt auch in deiner Welt Dinge, die nicht funktionieren. Und hast du aber kein Problem, darüber zu sprechen.
Absolut.
Ja, zu sagen, hey, ich habe da mal was angefasst und ich habe da mal was gemacht, das lief halt nicht. Ja. Und es ist ja nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ich glaube, das ist bei niemandem, nur die meisten reden nicht drüber.
Also ich verstehe gar nicht, warum.
Ich verstehe es auch nicht. Es ist ja nicht.
Das ist ja,
also
ist ja
jeder,
kein Fehler.
Jeder Sportler, also gerade so die Reportage von David Beckham geguckt und da ist mir erstmal bewusst geworden, was der auch vor Scheiße gefressen hat, ne? Weil er mal irgendwie einen Elfmeter verschossen hat im falschen Moment und keine Ahnung, was für Shitstorm der teilweise gekriegt hat in seinem Leben für verschiedene Dinge. Jeder, der erfolgreich ist, egal im Sport oder Business, der ist auf die Fresse geflogen. Ich kenne niemanden, wo es anders war, aber jeder tut immer so, als wäre er diese zwei goldenen Hände und egal, was der anfasst, das funktioniert. Das Bullshit, das wird nie funktionieren. Das gibt's nicht, glaube ich nicht.
Gibt's auch nicht. Ich habe auch gerade erst gestern Abend die Doku von Haftbefehl angeguckt auf Netflix. 2 Stunden oder wie lange die ging, war ich schon teilweise apathisch, es war völlig geistesgestört, was der Typ in sich trägt, wie nah Genie und Wahnsinn beieinander liegen, ja, und was du für Scheiße gefressen hast, so psychisch, mental. Bei ihm kommen ja noch viele Themen dazu, Substanzen, die man natürlich konsumiert, so als Rapper und so sein Leben lang und auch davor und aus welcher Ecke du kommst, was du erlebt hast, so. Also, das stimmt schon, dass sehr viele Menschen, die erfolgreich sind, auch sehr viel Schatten über sich tragen. Aber nach außen hin siehst du halt nur die Sonne, ja, naja. Oder die Spitze des Eisbergs, so, ne? Und umso wichtiger ist aber auch, darüber zu sprechen. Gerade in so Formaten jetzt wie hier bei mir. Ich will das gar nicht. Also, dass irgendwie die Leute irgendwie nur sagen, wie toll alles ist und alles ist so super.
Es ist ja auch schade für die, die es nachmachen wollen oder Leute, die eigentlich Bock haben, was zu reißen. Und die haben natürlich, wenn die in einer Situation sind, wo es vielleicht nicht läuft, immer das Gefühl, wenn die jetzt...
Dass sie schlecht sind oder dass sie was falsch machen, weil eigentlich muss ja immer alles richtig laufen.
Genau, die geben ja auf, weil die denken, okay, offensichtlich bin ich nie dafür geeignet, weil alle anderen kriegen es ja hin. Ja. Nee, niemand kriegt es hin. Niemand startet ein Business und alles läuft von A bis Z immer durch.
Nein.
Also es ist halt einfach schade drum, deswegen, ich kann einfach die Leute lieber ermutigen zu sagen, okay, wenn es scheiße läuft, dann überleg halt, was ist denn schiefgelaufen und du kannst ja ganz viele Fehler machen, aber am besten nie den gleichen zweimal und dann hast du irgendwann genau das, was du suchst. Du entwickelst dich ja zu dem Menschen, der du sein willst. Du
richtig.
Kommst ja nicht so auf die Welt.
Richtig, richtig, absolut, 100%ig. Und dann hast du 2013, bist du dann losgelegt hier mit deiner ersten GmbH,
genau.
Von den heutigen 12. Finanzberatung, Immobilienkiste. Wie ging es dann weiter nach 2013 so?
Naja, ich sag mal, wie gesagt, die Firma gibt es immer noch. Betreiben das. Ich versuche, die Firma weiter auszubauen. Wir sind ja gestartet mit einem ganz kleinen Team mit 5 Leuten, sind jetzt 66.
66?
Ja. Also unsere
alle in Dresden, oder?
Dresden, Chemnitz, Leipzig. Also wir haben jetzt in Dresden 3 Büros. 1 in Chemnitz, 1 in Leipzig. Was nie das Ziel war tatsächlich, weil eigentlich war es nur so, wir wollten die Finanzberatung halt so für uns machen, eher so wie ein Zusammenschluss von so ein paar freien Maklern. Mhm. Haben dieses ganze Strukturvertriebsthema, diesen ganzen Müll mal überhaupt über Bord geworfen und haben halt gesagt, okay, was wollen wir? Wir wollen ein geiles Produkt haben. Wir wollen halt transparent sein. Das heißt, bei uns versteht der Kunde auch, wie viel Geld da fließt, weil das ist ja gerade in dieser Provisionsbranche so eine Blackbox. Mhm. Und der Kunde zahlt halt bei uns auch für die Beratung Geld.
Ah,
aber es ist halt transparent. Mhm. Der weiß halt, okay, wenn ich eine Altersvorsorgeberatung bekomme, das ist mein Case, ich muss dafür auch Geld bezahlen etc. pp. Ist doch aber geiler, als wenn er denkt, es ist immer alles umsonst, weil na klar gibt es Kunden, die sagen... Aber steckt
dann in dem Produkt drin.
Ja, na klar. Ich habe mal eins gelernt, das war ein sehr interessanter Satz. Wenn ein Produkt nichts kostet...
Dann bist du das Produkt.
Bist du das Produkt, genau. Es ist ja einfach so. Wenn es umsonst ist, nee, nichts ist umsonst, dann wird das Geld an dir verdient.
Ja, das ist ja genauso wie Social Media.
Yeah,
warum Social Media kostenlos, weil du das Produkt bist.
Natürlich. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Man muss es nur verstehen. Und die Leute, die dann sagen, boah, wie kostet bei euch die Beratung Geld? Ich kriege die ja bei der Deutschen Vermögensberatung, was, whatever. Da ja umsonst. Ich sage, ja, kann ja sein, aber dann musst du mal überlegen, die müssen ja auch Geld verdienen, wo kommt das her? Und ich bin halt für Transparenz und das ist ja bei der Immobilie genau das Gleiche. Natürlich, der Immobilienmakler verdient Geld und du weißt auch, wie viel, weil du seine Provision bezahlst. Bei einer Vertriebsimmobilie wird auch Geld verdient. Mhm. Ich finde es schön, da offen drüber zu reden, weil alle immer das so hinten so anhalten. Mhm. Und das hat uns aber auch erfolgreich gemacht, weil wir dadurch ein anderes Klientel bekommen haben, ohne dass das, wir haben ja keinen Businessplan geschrieben oder so.
Ja.
Einfach losgemacht. Und haben eine mega interessante Zielgruppe angezogen, nämlich die, die gutes Geld verdienen, die sich mit ihrem Thema Immobilien und Finanzen auch schon beschäftigen. Mhm. Und die das total toll finden, dass alles so offen und transparent ist. Da beschwert sich mittlerweile niemand mehr, dass es Geld kostet. Die finden das total super. Weil wenn du zu einem guten Anwalt oder Steuerberater gehst, der will ja auch Geld
haben. Da hast du ja auch einen Stundensatz.
Genau, aber du weißt halt, was du bezahlst. Und das ist halt genau das, was uns, glaube ich, dann auch stark gemacht hat, warum wir so gut expandieren konnten die letzten Jahre vor allen Dingen.
66 Leute, ey. Holla die Waldfee, okay. Ja. Und die 66 Leute, die sind jetzt für die Finanzberatung zuständig oder auch für die Immobilienkiste?
Hauptsächlich für die Finanzberatung. Wir haben ein, sag mal, Indienst-Team natürlich. Also ich habe 4 Mitarbeiter rein für die Immobilien.
Mhm.
Das heißt, wenn ich ein Objekt ankaufe, Sanierungsobjekt zum Beispiel, dann gibt es einen Mitarbeiter oder mehrere, die die Unterlagen einholen, eine Teilungserklärung beantragen, Baugenehmigungen einholen. Das heißt, es muss natürlich alles beantragt werden. Das mache ich nicht selber, das macht mein Team. Wir haben eine Prokuristin, die sich um das ganze Bankthema, um die Finanzen kümmert. Das heißt, das sind alles Dinge, wo ich nur drüber gucken muss, aber das Hand in Hand gut funktioniert. Wir haben eine Konzeptabteilung für die Finanzberatung, die im Background für die Berater einen gewissen Service bietet, weil die Berater selber sind freiberuflich bei uns. Das heißt, wir sind eher ein Servicedienstleister, die sind nicht angestellt. Dafür kriegen die aber, die geben halt 20% von ihrem Umsatz ab, als Franchise-Gebühr, wenn man es so will. Dafür bekommen die aber auch eine brutale Background-Leistung und müssen halt eigentlich selber nichts machen. Das heißt, die haben ein komplettes Innendienst-Team gestellt. Wir haben eine eigene Softwarefirma gegründet, das ist auch eine der 12 GmbHs, die die Software selber baut, sowohl im Immobilienbereich als auch im Finanzberatungsbereich, wo du von A bis Z eine Dokumentation für dich und deinen Kunden hast. Und B natürlich auch die Beratung eine gewisse Qualität liefern kann, weil alle Cases in dieser Software enthalten sind. Das heißt, du redest mit dem Kunden über alle relevanten Themen und er selber, der Kunde, entscheidet, was ist für mich relevant. Und das, was er am Ende kriegt, ist das, was er sich vorher ausgesucht hat. Bedeutet, wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, ey, ich will alles haben, aber Altersvorsorge will ich einfach nie, dann kann ich dem zwar dreimal sagen, es wäre schon ganz nett, weil Rente könnte eng werden. Aber wenn er der Meinung ist, der braucht es nicht, entscheidet der Kunde selber, weil er bezahlt ja für die Beratung. So, und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend. Und ja, so ist es dann so gewachsen.
Okay, und immobilientechnisch hat sich ja dann einiges bewegt.
Ja.
2008 hast du die erste Immo gekauft, 2013 die GmbH gegründet und hast dann angefangen, deinen Bestand sukzessive aufzubauen.
Genau, richtig.
Wo bist du heute angekommen, bestandstechnisch?
Also gar nicht so doll, wie man vielleicht denkt, weil ich sag mal, wenn ich auf einer Immobilienmesse bin, denke ich immer, dass ich der Trottel bin, weil so, ah, ich habe 100 Einheiten, ich habe 500 Einheiten. Muss man immer ein bisschen relativieren. A, natürlich, wo sind die Einheiten? Das muss man auch dazu sagen. Also ich kaufe halt eher gute Lagen, also für uns gute Lagen, jetzt nicht München Innenstadt, sondern aber Dresden, Leipzig, wo man keine riesen Cashflows erzielt, in der Regel erstmal gar keinen bei Kauf, sondern muss das Objekt erstmal dahin entwickeln, weil der Markt es gar nicht hergibt. Dafür aber auch eine Vermietbarkeit, also wo halt wirklich 20 Leute Schlange stehen, wenn die Wohnung neu vermietest, ist mir lieber. Ich gehe also eher auf Wertsteigerung. Ich habe jetzt 61 Einheiten, letzte Woche meine Nummer 61 gekauft. Volumen 10,5, 11 Millionen irgendwo so. Ne? Wo ich mit happy bin, was mir eigentlich auch reicht, weil ich könnte es durchlaufen lassen, wenn es abbezahlt ist. Ich hätte jetzt, glaube ich, 34.000 Euro Mieteinnahme aktuell. Und also monatlich, wo du sagst, wenn es abbezahlt wäre, wäre es nett. Aktuell ist es noch nie abbezahlt. Davon könnte ich leben. So, das heißt, wenn ich jetzt 17 Jahre ungefähr roundabout das durchlaufen lasse, ist alles durch. Und meine Strategie ist aber tatsächlich, nach 10 Jahren eigentlich auch alles wieder abzugeben und zu verkaufen. Ich bin kein Sammler, hat für mich aber einen relativ einfachen mathematischen Hintergrund. Ich mache ein Beispiel. Meine erste Wohnung, die ich 2008 gekauft habe, nach knapp 11 Jahren, 2019, hatte ich so diese Überlegung, was mache ich jetzt mit dieser Immobilie? Ich hätte sie behalten können oder verkaufen. Alleine der Verkaufs-, die Wertsteigerung waren über 50.000 Euro in den 10 Jahren. Dazu kam die Tilgung etc. pp., also roundabout 60.000 Euro. So. Jetzt habe ich die Wahl, verkaufe ich die Immobilie jetzt und habe 60.000 Euro netto steuerfrei sofort oder behalte ich sie, da hätte ich ungefähr 200 Euro Cashflow im Monat gehabt. Den Cashflow muss ich versteuern mit meinem persönlichen Steuersatz von 47%. Das heißt, eigentlich habe ich 100 Euro im Monat. Das sind 1200 im Jahr. Das heißt, ich brauche 50 Jahre diesen Cashflow theoretisch, um das Geld zu bekommen, was ich jetzt sofort bekommen kann. Und das Geld kann ich ja dann wieder verwenden für neue Immobilien oder ins Depot legen. Das heißt, rein mathematisch macht es gar keinen Sinn, den Bestand ewig zu halten, sondern wenn die Wertsteigerung erfolgt, dann lieber mitzunehmen. Und so ist es bei mir, dass immer, wenn eine Immobilie 10 Jahre im Bestand ist, in der Regel hat sie sich entwickelt, bisher haben sich alle verzwei- oder zweieinhalbfach teilweise, verkaufe ich die Immobilie wieder, nehme das Geld und kaufe einfach neue davon. Das ist so meine persönliche Strategie, das heißt, mein Bestand wächst nur langsam, weil es kommt zwar jedes Jahr was rein, aber es geht auch wieder was raus. Mein Thema ist tatsächlich eher das Fix und Flip. 2009 dann irgendwann entdeckt, dass man ja auch Wohnungen sanieren und verkaufen kann und dass das auch ein schönes Geschäftsmodell ist. Und das ist eigentlich mein Business Case.
Ja, ja. Ja, das kannst du ja schneller umsetzen, um Cashflow aufzubauen, also halt auch Geld in die Firma reinzubringen.
Genau.
Klar, es ist jetzt kein Modell, wo du jetzt Privatpersonen Immobilie 10 Jahre halten, steuerfrei verkaufen.
Ja. Du musst halt versteuern.
Du musst halt versteuern, aber dafür hast du halt schneller Geld. Das Spiel kannst du halt öfter spielen, logischerweise, du musst keine 10 Jahre warten und kannst das sukzessive nach oben treiben. Ne? Und ich glaube, wenn man jetzt so wie du schon einige Jahre in der Branche unterwegs ist, in deiner Area, wo du bist, hast du hier auch irgendwo sicherlich dein Netzwerk aufgebaut, kriegst dann mit, wenn was verkauft wird. Ne, und da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, nehme ich mal an, dass du halt auch zu einem Quadratmeterpreis einkaufst, wo die Masse halt unter Markt. Meistens aber auch so, was viele nicht wissen, wenn du sowas in die Hand bekommst, ist es halt oftmals auch mehr für mein Haus mit alten Mietern drin, die uralte Mietverträge haben, wo du halt wirklich, keine Ahnung, 250 Euro, 200 Euro Miete hast. Und wir dann halt bei dem Thema sind, was du eingangs erwähnt hast, dass der Cashflow jetzt nicht fantastisch, mega krass geil ist oder so. Ne? Aber wenn du halt mal, wenn so einer mal rausgeht oder, keine Ahnung, stirbt oder so, oder ne, passiert ja alles, oder Altersheim kommt und das Ding neu vermietest, und dann bist du halt mal bei 700 Euro und dann reden wir halt über ganz andere Summen.
Definitiv.
Oder jetzt Fix and Flip zum Beispiel, das machst du ja in der Regel nur mit leerstehenden Objekten. Wir wollen ja keine Mieter vergraulen, wenn du das Objekt entwickelst.
Im besten aber Fall nicht, ne.
Aber auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, unterm Quadratmeterpreis zu kaufen, ne, wenn du es entsprechend modernisierst, jetzt gefragter denn je, meiner Meinung nach. Also es wird gerade sowieso extrem viel auf den Markt gespült. Gerade so alte Objekte, ne, so diese ganzen 60er, 70er Jahre Klopper, die nicht entwickelt worden sind die letzten 40 Jahre, 50 Jahre, genau. Wo jetzt halt ansteht, wie Fassade, Dach, Heizung, bla, Fenster, alles was dazugehört. Und halt gerade viele solche alten Eigentümer, ne, die solche Objekte im Bestand hatten, die halt keinen Bock haben, das zu machen.
Ja, und auch verständlicherweise, also ich glaube, gerade wenn jemand Ü60 ist und der hat jetzt Objekte im Bestand, will der wirklich nochmal den Aufwand, will der das Geld in die Hand nehmen? Er hat es oft sehr günstig gekauft, die machen mit dem Verkauf jetzt einen schönen Deal in der Regel, steuerfrei, die hauen ihre Objekte raus. Und dann gibt es aber wenig Käufer, leider, gut für mich, die sagen, boah, die Immobilie gefällt mir. Sondern die sagen, Gottes Willen, was soll ich mit dem Ding machen?
Was für
Weil
Stress.
Viele sich aber auch gar nicht, die haben gar kein Preisgefühl. Ich habe letztens mit jemandem geredet, er fragt mich, was zahle ich für eine Badsanierung? Ich sage, kommt drauf an, wenn ich es günstig mache, 5.000, ein gutes 7.000, 8.000 Euro. Sagt er, 8.000 Euro für ein Bad, also Fliesen, Sanitär, alles. Ich sage, ja, na klar, alles vom Allerfeinsten. Kann er sich nicht vorstellen, der dachte, es kostet 25.000. Natürlich, wenn der denkt, die ganze Wohnungssanierung kostet 50.000 Euro, dass der sagt, boah, nee, ich tue die Wohnung auch für 25 sanieren und habe dann genau diesen Case. Mein Gewinn sind dann die 25, die der andere sich denkt, was es kosten würde.
Ja, ja.
Und das ist unter Umständen meine Marge in Verbindung mit einem günstigen Einkauf. Die Leute wollen ein fertiges Produkt. Und das ist bei
viele,
Fix und Flip das Schöne.
Viele, viele. Also ich merke es ja auch bei uns im Kapitalanlagenvertrieb, dass natürlich Immobilien viel gefragter sind, die saniert sind, kernsaniert sind, ne, wo der klassische Kunde, der sagt, hey, ich will kaufen, ich will aber keine Kopfschmerzen damit.
Genau.
Ich will damit nichts zu tun haben. Im Sinne von, die nächsten 20 Jahre meine Ruhe haben, dass ich nicht irgendwas da drin machen muss. Ja, am besten noch eine SCV drauf, Hausverwaltung, die sich um Miet und
die wollen jetzt das All-Inclusive-Paket.
Genau, ja. Und ich muss mich um nichts kümmern. Die Realität sieht aber meistens anders aus. Egal ob Neubau, kernsaniert, whatever it will be, dass Immobilien in meinen Augen ist kein passives Geschäft.
Ist es also auch
so sehr du dir das wünschst und so oft ich das auch höre auf den sozialen Medien, passive Einnahmen durch Immobilie, passiv hier, passiv dort. Ich habe ja auch meine Backstory so, ne, gehabt mit Presse und keine Ahnung, was so alles passieren kann. Wie viele Zahnräder an so einem Immobilienthema überhaupt involviert sind? Ja? Bestes Beispiel, letztes Jahr im August hat hier in Stuttgart ein Neubaugebiet aufgemacht, also komplettes Neubaugebiet, das entstanden ist. Dann gab es einen Zeitungsartikel, 700 Baumängel. Nicht 7, nicht 70, 700.
Ja, ja.
Neubau. Ja? Oder Kernsanierungen oder keine Ahnung, du kaufst irgendwas, du kannst ja, du hast ja keine Röntgenbrille an, du siehst ja nicht rein in die Wände oder was da ist oder dass da ein Rohr vielleicht defekt ist oder so, wenn du mal die Wand aufschlägst oder keine Ahnung, da siehst du dann, was dann tatsächlich Stand der Dinge ist. Und aber auch sonst kann immer irgendwas passieren, ne? Dass da irgendwie ein Wasserschaden entsteht oder keine Ahnung. Oder aber da versuche ich auch immer die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, so, hey, pass auf, nur weil jetzt alles gemacht ist oder so, heißt halt nicht, dass nie was passieren kann.
Aber da bist du im falschen Land gerade. Das Problem ist, Deutschland ist kein Land der Eigenverantwortung, das sage ich dir. Das Problem ist, dass ich habe ja deine Artikel auch gelesen, auch die Negativpresse. Und da gibt es Leute, ja, und die Leute haben sich ja nie mal die Wohnung angeguckt. Da sage ich, ja, aber die sind doch über 18. Wenn sich jemand, und ich kenne das bei uns auch, ich habe Kunden, die wollen eine Immobilie kaufen für 250.000 Euro und sagen, müssen wir die Besichtigung machen? Ich sage, ja, wäre schon ganz nett, oder? Ja, aber das ist die Anreise, da sind wir ja unterwegs. Ich meine, ich bin heute früh aus Dresden um 6 mit dem Flieger zu dir gekommen, damit ich heute Abend wieder nach Hause fliege. Bringt dich jetzt nie um. Die Leute sagen aber, ich komme da jetzt nie von München nach Dresden oder Berlin nach Dresden gefahren. Und dann merke ich Folgendes. Die wollen das irgendwie abgehakt haben schnell. Die denken, das läuft von selbst. Mhm. Aber ja, keine Verantwortung übernehmen. Und jetzt ist das Schizophrene daran. Ich kenne Leute, die kaufen sich Kaffeemaschine für 100 Euro. Da wird auf 10 Seiten irgendwie so eine PET-Maschine verglichen, ob ich die nie noch für 80 vielleicht kaufen kann, wegen 20 Euro. Da können die stundenlang verbringen. Die kaufen eine Immobilie für 1/4 Million.
Und sind nicht mal bereit.
Gar keine Recherche. Null. Da wird nie kontrolliert, ist der Preis angemessen. Da wird nie kontrolliert, ist die Qualität der Immobilie gut, passt die Lage überhaupt. Gibt es da einen Mieter für die Immobilie? Und ich setze mich auf gar keinen Fall ins Auto und fahre eine Stunde. Das ist doch komplett bekloppt. Aber das ist Deutschland. Weil die Leute gewohnt sind, selber keine Verantwortung zu übernehmen. Das wird mein Berater schon wissen. Nee, dein Berater, der kann dich auf den richtigen Weg bringen. Aber du solltest schon selber entscheiden, ob du diesen Deal eingehen willst. Und die Leute, die das nicht machen, sorry, aber da ist dann immer, sind dann ja immer alle an anderen schuld, so weißt du?
Ja, ja, ja. Und es gibt auch viel, 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 viel Unwissenheit. Also gerade Leute, die berichten oder so, ne, die da irgendwie, dann sind dann irgendwelche Profis, vermeintliche Profis, die irgendwelche Aussagen treffen, wo ich sage, Junge, du kannst nicht mal einen Kaufvertrag richtig lesen oder ein Grundbuch, ja. Weil dann würdest du nicht Wohnfläche mit Grundfläche verwechseln, ja, oder keine Ahnung was. Da wird mir schwindelig und wie gesagt, auch da, weißt du, so, da gibt's ja, also, das geht ja schon mit dem Kauf los. Dein Berater ist dran. So. Dann zeigt er ihm die Immobilie. Dann warst du vielleicht vorher dran, hast die Immobilie gefixt, ja, die wird dann geflippt, vielleicht später, ne. Dann ist dann der Finanzierer dran oder die Bank. Dann gibt's einen Notar. Dann gibt es gegebenenfalls eine Hausverwaltung, eine Sonderverwaltung. Das sind so viele Menschen daran beteiligt, an so einem Immobilien-Deal.
Da kann auch irgendwo ein Fehler passieren.
Da, ja, es sind ja nur Menschen, die da sitzen. Genau. Da sitzen ja keine Roboter. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da was schiefläuft, weil das passiert tagtäglich.
Das ist ja auch nicht schlimm. Also man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass man das mal in ein gewisses Verhältnis setzt vor allen Dingen. Mhm. Ich kaufe eine Immobilie, die ist heute 200.000 Euro wert. Die kann ich vielleicht in 10 Jahren, wenn ich in Stuttgart heute eine Immobilie kaufe, dann werden die Preise doch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die werden in 10 Jahren nicht niedriger sein, sondern tendenziell eher ein bisschen höher, als es heute der Fall ist. Ganz normale Inflation, Baukosten.
Ja.
Es gibt so eine Faustformel, habe ich mal mit jemand erst gesprochen, der wirklich sehr, sehr gut ist und auch ewig im Bauträgergeschäft, der sagt, egal in welcher Stadt, guck dir die Neubaukosten an und Pi mal Daumen durch 2 ist ungefähr der Bestand. Mhm. Kannst du in München gucken, wenn du ein Grundstück kaufst, einen Neubau machst, bist schnell 10, 12, 15.000 Euro pro Quadratmeter los. Mhm. Ja, und zwischen 5.000, 6.000 Euro
ist
eher
Bestand.
Bis 8 ist der Bestand. Die Baukosten werden ja nicht günstiger. Durch die Inflation wird das Material teurer, durch Mindestlöhne etc. steigen die Kosten für die Handwerker. Das heißt, ein Neubau kann nicht günstiger werden in der Zukunft. Der wird weiter steigen. Und der Bestand wird mitsteigen. Das heißt, du wirst mit der Wohnung mit Sicherheit 30, 40, 50, 100.000 Euro in 10 Jahren verdienen können. Mhm. Ja, wenn du mal 2 Monate Leerstand hast oder mal einen scheiß Mieter, der mal nie bezahlt, das passiert selten, aber kann passieren. Wenn du mal eine Hausverwaltung hast, die sich nicht klar um den Wasserschaden kümmert. Die Leute wollen die 100.000 Euro Wertsteigerung in 10 Jahren verdienen, was irre viel Geld ist. Das immer, ne? Darf man das Verhältnis
verlieren? Als normal verdienender Mensch, wann hast du die Möglichkeit?
Sagen dann aber, boah, nee, so eine Immobilienanlage, also wenn die Hausverwaltung dann nie ans Telefon geht, ja, mein Gott, dann ärger dich halt drüber, du kriegst 100.000 Euro dafür, wenn du den Deal machst. Das heißt, man muss das einfach mal Aufwand-Nutzen ins Verhältnis setzen und wenn du mit irgendwas anders 100.000 Euro verdienen wolltest, zum Beispiel mit einem Nebenjob, dann musst du schon ein paar Regale einräumen, halt netto, ne? Und das ist das, wo man einfach immer mal gucken muss, es gibt kein Case auf dieser Welt, wo man einen großen Gewinn bekommt, ohne irgendwas dafür zu geben. Und in dem Fall, ja, auch für meine Immobilie, trotz Hausverwaltung, eine gewisse Verantwortung habe ich trotzdem.
Ist so, ist so. Aber jetzt bist du zum Beispiel, wenn ich dich jetzt so wahrnehme in der Öffentlichkeit, ich habe dich ja schon seit ein paar Jahren im Auge gehabt, so, ne, fällst dir auf. Jetzt bist du ja wirklich jemand, der so null Immobilientyp ist, so, ja. Man könnte ja meinen, du eckst ja regelrecht an, ne, mit deinem Aussehen, mit deinem Auftreten, dann sagst du ja selber irgendwie, du bist ja Nichtsnutz, so, ne, also dein Buch heißt ja so.
Tauge nichts.
Oder Tauge nichts, nicht Nichtsnutz, sondern Tauge nichts.
Meiner Lehrerin geschuldet übrigens der Titel, ne.
Tauge nichts, so, ne, und jetzt sitzt du halt hier komplett zutätowiert, Handflächen auch voll tätowiert. Du bist ja so der Prototyp Assi, wenn man dich jetzt so einfach in eine Schublade stecken müsste. Ich
kann einen Trampolin springen, hast du den gesehen?
Du bist der Prototyp Assi und bist aber in der Branche drin, ja, und ich sage das jetzt ganz bewusst so provokativ, weil ich bin ja nicht arg viel besser. Ich bin jetzt nur hochgeschlossen, aber man sieht meine Tattoos nicht, die ja wirklich geprägt ist von Anzugträgern. Und dann kommst du um die Ecke geschossen und bist trotzdem erfolgreich. Und
oder deswegen vielleicht.
Ja, und Menschen, die wohl viel Geld verdienen, und oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, das ist jetzt nicht arrogant, dass natürlich je nach Gehaltsklasse du ein ganz anderes Mindset hast, oder vor dir sitzen an Menschen, die kommen ja irgendwie trotzdem zu dir. Die fühlen sich ja irgendwie trotzdem angezogen und gut behandelt und irgendwie machst du ja was richtig. Also irgendwie bist du ja doch nicht so ein wandelndes Klischee. Warum?
Ich kann das nie erklären, muss ich ehrlich sagen, aber witzigerweise, jeder sagt immer, boah, das ist doch bestimmt super schwierig. Also damals, wo ich jung war, eben, oder dieser erste Eindruck. Ich glaube, Authentizität ist ein Thema. Ich bin halt, wie ich bin, ich verstell mich nicht. Mhm. Und will das auch nicht, muss auch nicht von jedem gemacht werden, aus meiner Sicht. Und wie soll ich das sagen? Ich sag den Leuten halt ins Gesicht, was ich denke, was ich meine. Und ich glaube, das ist das, was es gut macht. Und ich brenne halt wirklich dafür. Also ich finde Immobilien halt geil. Ich habe mir letztens Gedanken gemacht, was würdest du machen, wenn es für Business kein Geld gäbe, sondern musst dich für was entscheiden. Ich würde trotzdem Fix und Flip machen. Weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn Geld verdienen schön, sind wir uns einig. Aber wenn deine Hauptmotivation etwas anderes ist, dann wirst du erfolgreich in dem, was du tust. Und ich selber habe nie darüber nachgedacht, wie ich aussehe oder wie ich wirke. Und ich fühle mich jetzt auch nie eingeschüchtert, wenn da irgendjemand so ganz anders ist. Also ich selber habe diese Klischee-Denken nie. Ich bin dazu einfach strukturiert dafür. Für mich ist jeder gleich. Mhm. Ich behandle die Kellnerin, die Putzfrau, genauso wie ich dem CEO von irgendeiner Firma behandeln würde. Und ich bin auch mit jedem per Du. Ich sieze nie, mache ich einfach nie. Und da guckt mich immer an, du kannst dich doch nie duzen. Und witzigerweise, die Leute duzen einfach zurück.
Ja.
Ich habe dieses negative Feedback überhaupt gar nie und ich habe auch generell wenig Hate oder irgendwas. Also auch beim Thema so Neid, ich habe wenig Erfahrung damit. Also es gibt wenig Leute, die zumindest mir ins Gesicht oder irgendwie mich irgendwie doof von der Seite anmachen.
Das will ich erleben.
Nee, weil.
Das ist dir ins Gesicht sagen. Also du hast.
Das sowieso nicht, aber.
Also ich glaube, du hast schon sehr viele Neider. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten, weil du einfach schon mal erfolgreich bist und dann halt anders bist. Und ich glaube, viele würden gern so sein wie du, aber können sie nicht, weil sie in ihrer Rolle gefangen sind. Das heißt, sind sie schon neidisch, aber auch da sind wir wieder bei Deutschland oder vielleicht ist das jetzt auch ein weltweites Phänomen, dass Neider dir das nie ins Gesicht sagen würden. Ja?
Ich fühle es zumindest nie und ich mache mir einfach darüber keine Gedanken. Ich bin so in meinem Tunnel.
Ja, ist ja auch.
Und mein Tunnel sind so meine Freunde, Family und mein Business so. Mhm. Und ich konzentriere mich halt immer auf das, was ich mache und kriege so viele Dinge in die Mitte. Ich bin so immer extrem uninformiert. Also so wie wenn bei dir so ein Artikel kommt, ich kriege das Tage später mit, weil ich darauf angesprochen werde. Ich keine Ahnung. Weil ich einfach auch nicht so sensationsgeil bin. Ich muss nie immer wissen, was gerade bei wem wie passiert. Mhm. Und deswegen nehme ich viele Dinge einfach nie wahr und mache einfach mein Ding. Und ich glaube, das ist so. Je mehr du dir bewusst wird, dass dein Leben irgendwann A, endlich ist und dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, was andere von dir denken, je entspannter gehst du durch dein Leben und je erfolgreicher wirst du auch aus meiner Sicht, weil ganz viele handeln danach, wie sie gerne wahrgenommen werden wollen. Wenn dir das egal ist, ich glaube, dann bist du auf einem guten Weg und dann fühlst du dich auch wohl damit. So, weißt du?
Jetzt bedienst du dich ja vielen Sparten, die ja sehr negativ behaftet sind in der Öffentlichkeit. Ja, der typische Versicherungsvertreter, der ist ja irgendwo in der Kategorie ganz weit unten, Immobilienmakler.
Hinter Gebrauchtwagenhändler noch, glaube ich.
Hinter Gebrauchtwagenhändler, Immobilienmakler, auch ganz, ganz schlimme Menschen. Und seit geraumer Zeit machst du auch Coaching. Oh mein Gottes Willen, hey.
Ja, Coaching ist ja ganz schlimm, glaube ich.
Coaching ist, glaube ich, so von dem, was du machst, so das Schlimmste. Also du hast wirklich so die schlimmsten Berufsfelder gefühlt dir ausgesucht, in denen du dich rein manövriert hast. Als Taugenicht.
Ich habe ein Händchen dafür.
Aber irgendwie schaffst du es, diese Berufsfelder gut zu bedienen und bist erfolgreich in dem, was du tust. Ja?
Aber das ist das, was ich meine. Man muss es einfach gerne machen. Mhm. Und das ist, Finanzen muss man auch dazu sagen, die Welt hat sich komplett gedreht. Also ich bin 2004, ne, ich sag mal offiziell dann, weil ich dann 18 war, in die Finanzbranche gestartet. Und wo du da jemand erzählt hast, Finanzen, um Gottes Willen, da gab es aber auch kein Instagram und nichts, ne?
Nee, nein.
Das heißt, das war so ein Tabuthema.
2004,
heute, also wir haben, ich glaube, knapp 8.500 Kunden aktuell, also wirklich gute Kunden, alle Vollmandate. Und die Kunden kommen vorinformiert zu uns. Also es ist nicht mehr so, dass sie sagen, ich habe gar keine Ahnung von Finanzen, sondern die sagen, sag mal, ETFs habt ihr auch, ne? Also ich bin so im MSCI World, bla bla bla. Die sind vorinformiert durch Instagram, YouTube etc. pp. Und das ist geil, weil die Leute Bock haben tatsächlich. Ja. Also die Leute suchen mittlerweile aktiv einen Finanzberater, aber die wissen schon, was sie von dem erwarten. Und wenn du dem halt sagst, hey, ich bin hier bei der Allianz, sagen die, ist cool, kannst auch mein Moped-Kennzeichen machen, aber mal ehrlich, sag mal so mit Investmentdepots, seid ihr da auch gut aufgestellt? Eher nie. Mhm. Die wissen, was die wollen. Die wissen auch, dass die Immobilien kaufen wollen. Die wissen auch noch nie, welche Immobilien, wie es funktioniert, aber die haben so viel davon gehört, dass sie sich aktiv dafür interessieren. Und das heißt, es dreht sich gerade so ein bisschen, der Markt. Und beim Coaching ja nicht anders. Ich zwinge ja niemanden zu mir ins Coaching zu kommen, weil ich muss das ja nie machen. Mhm. Ich habe eigentlich angefangen mit Beratungsstunden. Das war so der Start bei mir ins Coaching-Business. Und habe so gesagt, hey, hier Leute, wer Bock hat, Fragen hat, weil ich bei Instagram viele Fragen gekriegt habe, ihr könnt bei mir auch mal eine Stunde buchen, machen wir einen Zoom-Termin, stellt alle eure Fragen und ich rechne einfach die ganz normalen Stunden ab. Das Problem war, ich habe so ein Calendly-Link damals, das Ding war halt so schnell voll, dass ich gemerkt habe, okay, das macht ja keinen Sinn, ich komme nie weiter, ich komme zu meinem eigentlichen Business nie. Also habe ich die Stundenpreise verdoppelt. War immer noch voll. Naja, okay, das ist ja komplett blöd. Dann kam der zweite Fall. Ich habe gemerkt, jemand hat bei mir eine Beratungsstunde genommen, der hat ganz viele Fragen. Nach der Stunde hatte der noch mehr Fragen wie vorher. Weil der natürlich, wenn der jetzt sagt, ich will Fix und Flip machen. Ich muss aber wissen, was brauche ich, wie muss ich finanzieren, kann ich einfach so zu meiner Bank gehen, brauche ich vielleicht eine andere Art der Finanzierung, was nämlich oft der Fall ist beim Fix und Flip. Dann habe ich dem das erklärt. Jetzt sitzt der da und sagt, ja gut, wo kriege ich die Objekte her? Jetzt braucht der wieder eine Stunde. Jetzt hat er ein Objekt, sagt er, boah, aber wie ist das mit der Sanierung? Was darf denn das kosten? Kriege ich das hin? Jetzt braucht er wieder Zeit von mir. Jetzt hat er ein Problem auf der Baustelle. Jetzt müsste er mich eigentlich wieder kontaktieren. Ich kann den ja gar nicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich mache ein Programm. Und derjenige, der Bock hat, das zu machen, den begleite ich ein Jahr lang, Step by Step. Und der kann mich einfach immer fragen, wenn er was wissen will. Und der kriegt das Objekt von A bis Z durch, bis er halt wirklich einen Fix und Flip umgesetzt hat. Und ich tue damit eigentlich nur aussortieren. Für diejenigen, die es ernst meinen, die können ins Coaching kommen und derjenige, der ein bisschen was wissen will, der muss halt YouTube-Videos gucken. Die kosten gar nichts, da kann er sich sein Wissen Schritt für Schritt selber aneignen, aber wir wissen, wie es ist. Die Leute brauchen eigentlich jemanden, der sie so ein bisschen begleitet und an die Hand nimmt.
Ja, ja.
Und da sind wir wieder beim Thema Coaching. Du hast ja gesagt, so ein bisschen negativ belastet.
Also zumindest in Deutschland.
Bei vielen, na klar. Aber ich bin so in meinem Tunnel, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, ob Coaching was Negatives ist.
Sondern du hast halt natürlich deine Gedanken gehabt, deine Intention, warum du es machst.
Na klar.
Du hast irgendwann festgestellt, hey, diese Telefonstunden, das ist mir zu blöd, das führt nicht zum Ziel.
Genau. Das
also
bringt den auch denjenigen, der zu mir kommt, nie zum Ziel.
Ja.
Der braucht mich viel zu oft, als dass sich die Stunden lohnen würden.
Ja.
Und dann sagt er am Ende bei einem ganz wichtigen Punkt, vielleicht in der Sanierung, boah, jetzt nochmal eine Stunde buchen, ach, ich mach's einfach. Und verhaut er 10.000 Euro, weil er dann zu geizig ist. So hat er das Coaching und kann mich alles fragen. Und witzigerweise, ich war vorhin bei meinen Snackautomaten, ich habe für die Snackautomaten ein Coaching gebucht. Also ich selber bin ja auch so. Ich hab mich hingesetzt, überlegt, welche Automaten nehme ich. Weißt du, wie viele Anbieter von diesen scheiß Automaten es gibt? Dann brauchst du ein Zahlungsterminal, dann brauchst du Altersschutzfreigabe. Gibt es zig Varianten und was für Produkte verkaufe ich? Da dachte ich mir, wenn ich mich jetzt hinsetze und das alles recherchiere, brauche ich ewig. Und dann habe ich eine Anzeige gesehen von so einem Coaching-Dude, der gesagt hat, hier, komm in mein Coaching, ich zeig dir, wie man mit Snackautomaten Geld verdient. Hab den angerufen, hab gesagt, jo, und da hat er gesagt, ja, und Closing Call, ich sag, du, alles gut, sagst du mir, was ich für Automaten brauche? Der, jo, sagst du mir, welches Produkt, wie das alles funktioniert? Ja, wir haben über 40 so eine Läden, die wir betreuen, Du kriegst sogar eine App mit Statistiken, so alles klar, mache ich. Da hat er gesagt, ja, Preis, ich sage, ist egal, was kostet. Sagt er, 10 netto, ich sage, ah, alles gut, mache ich. Und ich sag dir, ich habe dem die 10.000 Euro überwiesen, also 12 mit Umsatzsteuer. Und das hat sich so gelohnt, weil ich innerhalb von einer Woche alle Infos hatte, die ich brauchte.
Ja, anstatt ich hab die 3 Monate.
Ey, da sind Produkte jetzt, die in die Automaten kommen, da habe ich im Leben noch nie davon gehört, aber die 14, 15, 16-Jährigen von heute finden das halt geil.
Ja, du musst ja sowieso andere Produkte haben, wie jetzt der Rewe oder Edeka.
Genau.
Ja, also das ist ja keine Daseinsberechtigung für deinen Automaten.
Da gibt es irgendwie südkoreanische Blaubeer-Fanta, weil das gerade geil ist. Ja, das weiß ich dann nicht. Ich bin halt bald 40. Das, was ich geil finde, ist da absolut nicht mehr am Zahn der Zeit. Das heißt, ich bin ja selber so, ich gebe lieber die 10.000 Euro aus und mache dann einen geilen Umsatz mit meinem Business. Und genauso ist jemand, der bei mir Fix und Flip macht. Alleine, wenn der die Immobilie 10.000 Euro günstiger kauft, hat er das Coaching ja drin. Ja. Wenn der bei der Sanierung das Geld spart und wenn das besser verkauft, was auch immer.
So, so. Ne? Also du gehst ja eine Abkürzung mit dem Geld. Also du bezahlst ja jemanden dafür, eine Abkürzung zu nehmen.
Na klar.
Ja, und was an die Hand zu bekommen, um zu wissen, wie du loslegst. Das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich war letzte Woche in Wuppertal, da habe ich 3 Wohnungen verkauft an 3 Brüder. Witzigerweise.
Hast du schon mal bei Insta gesehen?
Wie bitte?
Habe ich bei Insta gesehen.
Ja. Und dann habe ich mit denen geredet, weil die haben nicht damit gerechnet, dass ich persönlich vorbeikomme. Das war ganz witzig, weil die waren sehr lange bei uns im Prozess, bis wir dann was Geeignetes gefunden haben. Dann hatten die auch eine GbR frisch gegründet und was selber bei Banken, wenn du dann irgendwie frisch eine GbR gründest, bla, dann gibt es da viel Hackmeck in der Finanzierung. Und dann war ich da, ich habe aber nicht gesagt, dass ich komme zu meinem Kollegen. Ich habe gesagt, hier ist gar nichts, ich komme einfach so unangekündigt. Dann haben die erstmal alle Augen gemacht so, und dann war der Papa auch noch dabei, war ganz witzig. Der eine ist Bundespolizist, der andere ist Finanzbeamter, der andere ist Sachverständiger bei einer großen Projektentwicklergesellschaft. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben die gesagt, ja, das ist ganz witzig, wir haben damals 2022 deine Immo Masterclass gekauft. Also ich habe ja damals einen Kurs rausgebracht.
Ja.
Es war auch lustig, die Agentur, mit der ich das gemacht habe, den Inhaber, den kann ich schon früher. Und dann haben wir uns irgendwie nochmal so connected und dann hat er mich gefragt, was ich mache. Und dann sage ich, ich mache halt Kapitalanlagenvertrieb. Ja, okay, wie viele Leads generierst du? Sag ich, ja, so und so viel. Ja, und wie viele kaufen davon? Ja, so und so viel. Ja, und was ist mit dem Rest, der nicht kauft? Sag ich, keine Ahnung, nix. Halt, okay, aber warum fangst du die nicht auf mit dem Kurs? Sag ich, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie soll ich einen Kurs machen? Ich kenne mich ja nicht aus.
Ja, war bei mir auch so.
Und dann der so, ja, dann lass uns doch einen Kurs zusammen machen. Ich so, ja, wenn du das strukturieren kannst, ich bin jemand, sag mir nur, was ich machen soll, ich mach's. Also ich kann ganz stupide funktionieren, wenn es sein muss. Und dann haben wir den Kurs aufgesetzt, die Immo Masterclass, weiß ich nicht, 697 Euro hat das gekostet, der Kurs. Und die Jungs haben das gekauft, damals sogar beim Launch. Haben das durchgeprügelt, den Kurs, ne? Und jetzt dann, 2, 3 Jahre später, sind die dann hergegangen. Die haben auch, also zwischenzeitlich da bei sich, wo die herkommen, haben die Objekte gekauft und jetzt dann wieder bei mir. Und das fand ich halt geil, also die Story zu hören, weil ich hatte Anfang des Jahres auch hier einen, der ist aus Stuttgart, der hat auch die Immo Masterclass damals gekauft, hat in Stuttgart die erste Wohnung alleine gekauft, die zweite Wohnung alleine gekauft und die dritte dann bei mir. Ja, und das ist halt geil dann zu hören, dass du so der Grund warst, oder den Grundstein gelegt hast, für jemanden damit loszulegen, weil du halt Wissen vermittelt hast, ne? Und nicht alle haben bei mir gekauft. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also
spielt auch gar keine
Rolle. Kann auch sein, dass jemand meinen Kurs damals gekauft hat und bei dir eine Immobilie gekauft hat. Weißt du ja nicht. Oder umgekehrt. Ist ja auch scheißegal. Ist ja auch völlig gleichgültig, weil wir hatten es ja vorhin im Auto, als ich dich vom Flughafen abgeholt habe, weil wir ja in einer sehr, sehr neidzerfressenen Branche sind, auch die Marktteilnehmer ja, untereinander.
Leider.
Ganz, ganz schlimm, egal ob Vertriebler, Projektentwickler, Bauträger, da ist so ein großer Futterneid, was ja wirklich ein Mangeldenken ist. Also das sind ja alles erfolgreiche Leute eigentlich, ja, und dann benehmen die dich so wie irgendwelche 3,50 Euro Mindset-Leute, die auf RTL 2 zu sehen sind, wo ich denke so, hä, der Kuchen ist ja größer als wir alle zusammen.
Es ist ja auch bescheuert, ich habe Stand heute über 70 Leute auf einer Warteliste, die gerne eine Immobilie bei mir kaufen wollen, eine fertig entwickelte.
Ja. Yeah.
Die ich gar nicht bedienen kann, weil ich gar nicht mit dem Einkaufen hinterherkomme, ist mir doch Wurst. Und da wird es welche geben, die nie warten wollen, die dann vielleicht mal woanders kaufen. Am Ende ist es doch scheißegal. Da sind wir wieder beim Thema, wenn Geld deine Hauptmotivation ist, dann hast du das Thema, dass du natürlich auch schnell links und rechts guckst, oh, der hat ja mehr, der hat ja mehr. Ich denke in so einen Gefilden gar nicht. Im Gegenteil, ich versuche eigentlich eher mein Umfeld mit voranzubringen, meine Freunde mit voranzubringen, bei mir mit zu integrieren. Wenn ich geile Ideen habe, wie mit dem Snackautomat, mein bester Kumpel wird der Auffüller und soll die Bestellung machen. Und wenn man das hochskaliert, weil es gut funktioniert, das werden wir dann sehen, kann ich jetzt noch nicht einschätzen, gibt keinen Businessplan, wie immer, dann sollte er das vielleicht mal übernehmen. Dann habe ich meinen besten Kumpel aus seinem Angestelltenverhältnis, wo er eigentlich keinen Bock drauf hat, vielleicht, ich sag mal, auf einen neuen Lebensweg gebracht. Das wäre für mich eine viel geilere Erfüllung, als damit jetzt 5.000 Euro oder 10.000 Euro zu verdienen im Monat. Das Geld kommt von ganz alleine, wenn der Zweck was ist, was dich anpackt. Und das muss man erstmal reinbekommen. So, weißt du? Ich glaube, das ist für viele, du hast eigentlich schön gesagt, dieses Mangeldenken, es ist ja wirklich mehr als genug da.
Und dann ist ja auch immer die Frage, gerade die Personen jetzt auch in unserem Marktumfeld, die irgendwie in diesem Mangeldenken sind, die haben ja selber mehr, als sie brauchen.
Na klar.
Was brauchst du denn wirklich? Was brauchst du denn? Ich habe es vorhin ja mit dir gehabt, wo wir einen Kaffee holen waren. Wo wir es davon hatten, hey, die Wirtschaft in Deutschland, die ist ja am Abschmieren. Das ist ja keine, also ist ja kein Geheimnis, das ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie. Schlag mal die Zeitung auf jeden Tag und dann siehst du, was abgeht. Was passierst du, wenn das mit der Immobilienbranche nicht mehr so weitergeht wie bisher? Ja? Du musst ja umdenken.
Ja.
Ja? Und hast du einen tollen Satz gesagt, ich könnte jetzt auch, wenn es hart auf hart läuft, von den Mieteinnahmen, von meinen Objekten leben, hätte jetzt nicht mehr den Lifestyle wie jetzt, aber ich komme auch damit klar.
Absolut. Ne? Ich habe es ja auch vorhin erzählt, ich bin so ein Typ, ich mache gerne Dinge, um sie zu erleben. Und ich mag auch mal vielleicht ein geiles Auto fahren, aber das ist nie mein Lebensinhalt, das macht nie glücklich. Und mein letzter Urlaub habe ich erzählt, ich bin mit meiner damaligen Freundin noch, wir sind nach Moldawien gefahren. Einfach nur, weil es irgendwie das dritt- oder fünft unbeliebteste Reiseland der Welt ist. Und wir sagen, oh, das müssen wir uns mal angucken, ob es wirklich so schlecht ist. Und sind da runtergefahren und haben einfach 2 Wochen in dem scheiß Caddy hinten drin gepennt. Und eine Matratze drin gehabt, die ultra hart war. Ich hatte richtig Rücken danach. Und da war nichts. Also sorry, aber dass ich so sage, bei dir darf man das, oder?
Ja.
Aber wir waren im Wald scheißen und haben uns im See gewaschen. Weil wir einfach, da war nichts, kein Hotel, nichts. In diesem Caddy, kein Bad da drin, nichts. Und es war genauso geil wie im Urlaub in einem geilen Hotel in Dubai. Es ist für mich kein Unterschied, es ist was anderes. Ich mag das Erlebnis und nie einen gewissen Grad an Lifestyle oder Luxus etc. Und ich glaube, das ist das, was man verstehen muss. Du kannst dir das Gefühl ja nie kaufen.
Mhm.
Und während vor uns über diese Anfangszeit geht, wie schwer das war, ich bin mein Leben auf einem eigentlich einheitlichen Glücksniveau. Natürlich gibt es Tiefschläge viel, egal ob privat oder beruflich. Es gibt mal so diese High Points, wo du extrem hype bist. Aber im Grunde war ich mit 18, wo ich meine Miete fast nie bezahlen konnte, nichts zu fressen hatte, genauso glücklich wie heute. Weil wenn mein bester Kumpel da war und wir einen geilen Abend hatten, es hat sich genauso schön angefühlt, obwohl wir nur 10 Euro in der Disco ausgeben konnten, wie heute. Ist kein Unterschied vom Glücksgefühl her, weißt du? Und wenn man das mal begriffen hat, und da gehören auch diese Tiefpunkte dazu, ich habe auch Menschen schon verloren, die mir sehr wichtig waren, wo du dann so denkst, hey, warte mal, was ist es denn wirklich, wo es drauf ankommt? Ein geiles Auto ist es mit Sicherheit nie. So nice to have, aber das ist es nie.
Die Frage ist, wie lange erfüllt dich ein geiles Auto? Also ich denke, es ist ja immer so ein, also gerade was materielle Dinge angeht, das ist ja immer dann so, das schlägt dann so aus wie ein EKG. Ja, dann hast du das geile Auto, aber irgend nach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen ist das geile Auto halt auch nur ein Gebrauchsgegenstand. Der dich von A nach B fährt. Ich meine, du hast ja einen ganz netten Gebrauchsgegenstand, haben wir in Hamburg gesehen, deinen schwarzen Lamborghini. Dann den Porsche, den du ja geholt hast.
Der wird jetzt übrigens lila.
Der Lambo?
Mhm.
Aber du hast ja irgendwann diese dicken Kisten ja auch geholt. Hast ja heute erwähnt, als wir im Auto saßen, du hast ja deinen ehemals besten Freund verloren vor 8 Jahren.
Ja.
Der ist von heute auf morgen verstorben. Der ist eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht mit 38.
Mit 38, ja.
Mit 38, ja. Und das hat im Prinzip dich insofern zum Nachdenken gebracht, weil du ja sehr geizig warst in der Vergangenheit, hast du ja gemeint, sagst du, hey, Moment mal, Alter, ich verdiene ein Schweinegeld, ja, was mache ich denn irgendwie?
Ich habe gebunkert vorher, ne, tatsächlich. Also ich war immer so wie, also muss dazu sagen, ich bin aufgewachsen, muss man dazu sagen, in einem Mangelhaushalt könnte man jetzt begründen, also meine Eltern, mein Vater war Handwerker, meine Mama an der Kasse. Und beide waren so in den 90er Jahren, sag mal, auch mal von Arbeitslosigkeit tatsächlich betroffen. Mhm. Und ich weiß so, die Zeit gerade, wo so in den 90ern keine Handwerker gebraucht waren, war mein Vater auch so, ich würde schon sagen, depressiv auch geworden. Und der konnte halt die Familie nicht mehr ernähren, der hat keinen Job gefunden. Es gab halt auch wirklich keinen.
Mhm.
So, dann hat meine Mutter mit ihren irgendwie 900 Euro an der Kasse halt meine Schwester, mein Vater und sie selber quasi irgendwie über die Runden gebracht. Und es gab halt nie. Und für mich war das so eine prägende Phase, so, keine Ahnung, wenn alle deine Kumpels vom Fußball ins Fußballcamp fahren und du nie, weil die 500 Euro oder Mark halt nie da waren. Und dann habe ich immer gesagt, dort willst du nie hinkommen. Und deswegen war ich immer so investieren, immer alles weggelegt. Mhm. Meine Mutter mich, ich war bei der Chor, da habe ich 100 Euro Taschengeld gekriegt. Da ich, die erste Frage war, okay, was, wenn ich jetzt was wieder mitbringen würde, gebe ich das wieder ab oder kann ich das sparen? Hat sie gesagt, na, was du wieder mitbringst, kannst du dir in die Sparbüchse tun. Ich habe 100 Euro wieder mitgebracht. Ich habe nichts ausgegeben. Weil war ja alles da, Essen, Trinken. Ja. Ich bin halt einfach so. Und in dem Moment, wo mein bester Freund da verstorben ist, war das, wo du denkst, okay, das kann so schnell gehen. Es war mir vorher nie bewusst, mein Papa ist 2015 gestorben, also 3 Jahre vor ihm. Selbst das hat mich nie so bewegt, also zum Nachdenken gebracht wie das, weil das so unvorhersehbar war. Also sein kleiner Bruder hat mich angerufen, der war damals gerade in Dubai und sagt mir, hey, der Alex ist tot. Das war für mich, ich kann es bis heute nicht beschreiben, aber die Situation, du nimmst das nie wahr, du denkst, das ist ein Joke. Und die Monate danach waren so die schlimmsten in meinem Leben, weil du komplett begriffen hast, wie schnell es vorbei sein kann. Und dann merkst du, wie unwichtig dir Geld ist. Wie unwichtig dir materielle Dinge sind. Du hast gerade einen Menschen verloren, mit dem du eigentlich noch vorhattest, ganz viel zu erleben. Und das ändert sich alles. Und das merkt, glaube ich, jeder, wenn du eine Trennung hast. Dann ist dir Geld egal, dann ist dir deine Firma egal. In dem Moment, wo du Menschen verlierst, egal in welcher Form und Situation, und dann wird dir klar, wie klein wir eigentlich alle sind. Und dass wir am Ende alle die gleiche Basis haben. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Du bist nie geil, nur weil du ein dickes Auto fährst. Du bist auch nie geil, weil du, ob du 50 Wohnungen Bestand hast, 500 oder eine oder keine, spielt alles gar keine Rolle. Das ist ein Spiel, so sehe ich das ein bisschen, was mir unglaublich viel Spaß macht, so ein bisschen wie Monopoly spielen, in echt. Und finde das auch geil und will auch gewinnen, weil ich grundsätzlich sehr ehrgeizig bin. Aber mir ist trotzdem bewusst, dass es eben nur ein Spiel ist. Und wenn du eben, ich sag mal, die falsche Karte ziehst und wieder auf Null bist, dann geht das Leben trotzdem weiter. So verkaufe ich mir das selber, aber ich lebe halt wirklich auch danach.
Ich kaufe es dir auch ab, also wenn du mir das sagst. Also wie gesagt, einer der Gründe, als ich dich kennengelernt habe, war einfach so, dass ich gemerkt habe, so, hey, du bist erstens so irgendwie gefühlvoller Lebemensch. Ne? Also, und das, was du sagst und was du von dir gibst, das meinst du auch so. Ne? Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein Hintertürchen, wo ich meine, so, spielt der irgendwie jetzt so einfach so eine Rolle, so der coole tätowierte Dude im Internet so, ne? Damit er so seine Rolle erfüllt und die Leute dann irgendwie mit sich begeistern, aber du bist wirklich so. Also so habe ich dich wahrgenommen und habe ich gesagt, hey, geil, den musst du hier sitzen haben. Ne? Du hast ja sicherlich mehr, was dich ausmacht, als jetzt nur Immobilien. Habe ich ja jetzt ja die letzten 60, 70 Minuten wahrgenommen und du hast ja auch einen Weg hingelegt, der ja auch witzig ist, im Sinne von im Van rausgeschmissen werden, abends reinholen und wenn du da aufhörst zu arbeiten, kann es sein, dass du nackt irgendwo ausgesetzt wirst.
Wurde ich zum Glück nicht.
Aber beherrscht Vertrieb oder kommst aus dem Vertrieb, ne? Also hast du wirklich von der Picke alles mitgemacht, was ich ja auch mitgemacht habe. Und das Witzige ist, und da schließt sich der Kreis wieder, gefühlt bist du nicht der Drücker geworden. Also du bist kein Drücker. Ne? Also ich kenne ja viele Drücker, heute auch noch. Ne? Also ich kriege ja auch tagtäglich Anrufe von Leuten, die mir was verkaufen wollen und sagen, yo, wie maximal unangenehm willst du eigentlich noch sein? So, ne? Oder E-Mails. So, ne? Wenn ich einmal nicht antworte, dann heißt ich, dass du mir nicht 5 Reminder-E-Mails schicken musst, dann habe ich einfach keinen Bock. Und jede E-Mail, auf die ich antworten muss, ist für mich Zeitverschwendung, wenn ich eh keine Lust habe. Weil dann kommt ja nochmal eine E-Mail danach und nochmal eine E-Mail danach und nochmal eine E-Mail danach. Und genauso ist es ja auch auf Social Media. Also wirst du von allen Seiten wirst du ja vollgelabert von jemandem, der dir was verkaufen will. Und dann hast du aber jemanden, der aus dem Vertrieb kommt wie du, der irgendwie verstanden hat es jedoch anders. Du musst die Leute nicht mit dem Knüppel erschlagen, um ihnen was zu verkaufen.
Für mich ist, ich sag mal, ein guter Verkäufer, der liebt sein Produkt und der zieht andere Leute an und nicht umgedreht. Du gehst nie auf die Leute zu, verkaufst denen was. So wurde es mir zwar beigebracht, aber es funktioniert nie. Ich bin jetzt nie ultra spirituell, also jetzt nie falsch verstehen, aber ich glaube schon an sowas wie Gesetz der Anziehung, The Secret und so, das hat man vielleicht schon mal gehört und gelesen. Ich glaube schon, dass man Dinge in sein Leben zieht und mir wird so nachgesagt, dass ich so ein unglaubliches Glückskind bin. Weil ich sonntags geboren bin, vielleicht liegt es daran, aber du hast immer Glück, du hast halt immer Schwein. Das passiert im Spiel, das passiert überall. Aber wie mir passiert das so oft, dass ich mir was wünsche und ich stelle mir das vor, ich will das und es kommt immer. Es ist wirklich immer, immer, immer so. Ich habe wirklich ganz, ganz viel Glück und die Frage ist natürlich, auf der einen Seite ist das vielleicht auch dem gewissen Fleiß bedingt, der dahinter steht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man diese innere Einstellung, dass man damit die richtigen Menschen anzieht, die richtigen Dinge anzieht. Und keine Ahnung, ich habe mir gewünscht, ich hatte in meinem Geburtsort, wollte ich ein Ferienhaus haben. mir immer gewünscht, wollte da was kaufen unbedingt. Dann hatte ich was gefunden. Das wollte ich als Ferienhaus ausbauen. Dann kam Corona. Dachte ich, naja, ist gerade so schön ausgebaut, keine Einnahmen und keiner wusste, wie lange das ging. Mhm. Also habe ich es wieder verkauft. Mit 155.000 Gewinn, muss man dazu sagen, nach Sanierung.
Gibt Schlimmeres?
Also gibt Schlimmeres. Aber dann dachte ich mir, boah, eigentlich willst du wieder so ein Haus haben. Da bin ich mit dem Hund ran und habe halt Zettel verteilt. Flyer, ich suche ein Haus hier. Da kam zwei Jahre später, jetzt vor kurzem, habe ich letzte Woche dann jetzt endlich gekauft, eine ältere Frau, die hat einen Mann verloren, ihren Hund verloren und sagt, ja, hey, sie haben mir damals einen Zettel hier reingesteckt. Ich so, ja, das ist schon lange.
Zwei Jahre später, die den
Zettel? Zwei Jahre später.
Boah.
Und ja, jetzt habe ich das Haus gekauft, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Mitten im Wald, das ist nichts ringsrum. Du glotzt wirklich, zeig dir dann gerne Bilder vom Balkon ins Elbsandsteingebirge, da wo ich aufgewachsen bin, nur Natur, 7500 Quadratmeter Grundstück, also wirklich nichts dran, Wald direkt drin. Das, was ich gesucht habe. Und ich habe einfach mir genau das vorgestellt.
Was hat der Spaß gekostet?
Das, im Verhältnis zu dem, was man sich vielleicht vorstellt, ich habe 317.500 bezahlt. Nach harten Verhandlungen, muss man dazu sagen.
Okay, stark.
Ich glaube, es ist mehr wert. Man muss aber auch tatsächlich trotzdem sagen, es ist ein Riesengrundstück und muss man jetzt viel Arbeit reinstecken. Mhm. Aber ich freue mich drauf. Da sind wir wieder dabei. Für mich ist es die Erfüllung, ja, dieses Haus da auszubauen, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Das selber auch mal zu machen da. Ich habe vorhin erst mit meiner Geschäftspartnerin telefoniert. Das wird ja ein Ferienhaus. Mhm. Und die muss gerade Bäume auf einer anderen Baustelle fällen. Ich sage, ja, denk dran, das Holz brauchen wir für oben, weil das ist ein Kamin. Und ja, das muss man ja klein machen. Ich sage, genau das will ich. Ich will im Herbst, wenn ich mal vielleicht ein paar Tage weniger zu tun habe, mit so einem Holzfällerhemd da selber das Holz klein machen. Das heißt, natürlich ist das ein Business Case. Das Haus wird mit Sicherheit im Monat 2.000, 3.000 Euro Cashflow bringen, weil die Vermietung läuft in dieser Gegend sensationell. Mhm. Wir haben da eine andere Einheit, da haben wir eine Wohnung für 32.000 Euro gekauft. Die bringt über 40.000 Euro Jahreseinnahme bei Airbnb. Also ist quasi eine Rendite von 100%.
Mehr sogar.
Ja. Also brutal, aber ist wirklich so, ja. Die Zahlen zeigen.
Abgefahren.
Weil die Gegend, da sind die Preise günstig, weil die Mietpreise niedrig sind, ja. Aber es ist eine Feriengegend. Da kommen ganz viele Wanderer hin und die wollen eine schöne Unterkunft. Und genau da ist jetzt auch das Haus. Und wenn ich dir den Ausblick zeige, wirst du sehen, das Ding wird ausgebucht sein. Und dann machst du im Monat mehr 2.000, 3.000 Euro Cashflow. Das ist aber nie der Grund, warum ich es haben will. Ich will es haben, weil ich mich da Holzhacken sehe und abends vorm Kamin
sitze. Ja, das Buch drumherum lesen. Einfach. Ne? Genau. Also es geht ja ums Gefühl. Da sind wir wieder beim Gefühl.
Genau.
Es ist ja ein Gefühl, absolut. Was du haben willst. Ja?
Absolut.
Das ist ein netter Nebeneffekt, wenn dann noch 2.000, 3.000 Euro Cashflow dazu entstehen. So, ne?
Ja, ja, klar.
Aber ja, du willst das Gefühl haben und das war deine Vorstellung. Du hast es manifestiert. Da sind wir bei dem Thema Esoterik oder spirituell. Es ist ja wirklich so. Also es ist ja jetzt kein... Ich bin jetzt ja auch kein Hexer oder so, ja, oder ein Schamane oder was ich, aber es ist ja oft so, dass deine Gedanken Ideen oder Visionen kreieren, die zur Realität werden können. Es liegt halt an dir.
Und noch mehr, und, teilweise.
Also, ja.
Du bist ja jetzt ähnlich wahrscheinlich, ich glaube, wir haben viele Parallelen, habe ich so mitbekommen.
Ja.
Du bist ja wahrscheinlich, wo du gestartet bist, auch nie, dass jemand dich da gesehen hat, wo du heute bist. Alleine, dass du so einen Podcast machst, dass du geile Gäste hast, muss man echt sagen. Also ich habe letztens mit Joey Kelly den Podcast gehört und fand A, die Art und Weise sehr, sehr geil. War ein geiler Gast, hätte ich gar nicht gedacht. Also von dem her auch mal eine ganz andere. Für mich war das halt einfach ein singender Junge. So der ja. Und seiner Familie da irgendwie. Aber brutal, was man da für Einblicke kriegt. Hätte man dich jetzt vor 10 Jahren gefragt, ob du heute da stehst, hättest du dir wahrscheinlich selber nie vorstellen können.
Niemals. Niemals.
Aber das ist doch gerade die Reise, die es so interessant macht, oder?
Hier der Kollege da hinten, der streckt schon die ganze Zeit, weil ich weiß ja, warum er streckt, weil er derjenige ist, der mich immer getrieben hat und gesagt hat, schon vor 10 Jahren, du musst Social Media machen, du musst vor die Kamera gehen. Ich hab gesagt, aber was soll ich machen? Was? Vor die Kamera gehen ist das eine, aber ich bin nie der Typ gewesen, der gesagt hat, hey, ich muss jetzt mit Social Media anfangen, um mit Social Media anzufangen. Ich will Fame. Also du hast ja oft auch Leute bei uns in der Branche, wir hatten uns ja vorhin eingangs darüber unterhalten, wir nennen jetzt keine Namen, die kaufen ja Follower, ja, weil die ja irgendwie Fame darstellen wollen oder irgendwie was repräsentieren wollen, was sie gar nicht sind, was ja völlig Banane ist, weil auch heute, also viele wollen ja irgendwie, dass sich die Schule in Social Media und sagt, ja, ich will viele Follower. Dann frage ich, warum? Warum? Wie warum? Ja, warum willst du viele Follower? Ja, ich will das mit vielen Leuten fragen, aber warum? Warum soll ich dir folgen? Die Frage stellt sich ja auch ein Follower, bevor er dir folgt.
Genau.
Warum soll ich dir folgen? Welchen Mehrwert bringst du mit, dass dich jemand folgt? Weil du musst erstmal geben, bevor du nimmst. So funktioniert das Spiel. Und ich bin ja reingerutscht. Also vorhin ist ja mein Sohn reingekommen, der hockt jetzt da hinten auf der Couch mittlerweile. Er war der Grund, dass ich ja mit Social Media angefangen habe. Die Story habe ich schon 5000 Mal durchgenudelt. Aber ich habe damals in der mental schwierigsten und schlimmsten Phase meines Lebens angefangen damit, in meiner Einzimmerbutze Content zu drehen. In der Trennung von der Mutter meiner Kinder, wirklich, sie ist schwanger geworden und also alles wirklich scheiße einfach, ja, also scheiße auch 10, in diesem Klapp, vor diesem Klapptisch, Stuhl, ja, 5 Bücher aufeinander getürmt, Handy draufgelegt und angefangen Videos zu drehen zum Thema Immobilien. Ich mach's einfach, ich habe einen neuen TikTok-Kanal gegründet und das Video hat Stand heute, ich bin vor ein paar Wochen, oder vor einer Woche oder zwei bin ich aufs erste Video runtergescrollt, hat ein bisschen gedauert bei 2300 Videos. Aber das hat mir Stand heute 487.000 Aufrufe, mein allererstes Video. Und ich habe gar nichts gedacht. Gar nichts. Also weil ich auch nicht, mir niemals hätte ausmalen können, dass ich irgendwann überhaupt irgendeine Relevanz bekomme da draußen. Also ich bin ja schon reflektiert genug und erwachsen genug, um ehrlich zu mir selber zu sein, sagen, hey, nur weil ich jetzt ein paar nette Videos mache, heißt es nicht, dass ich morgen Europas größte Immobilieninfluencer werde.
Aber genau das macht's aus, dass du genau das eben nicht wolltest, weil du machst aus einem anderen Hintergrund heraus und das macht dich authentisch und ich folge dir auch und auch schon länger tatsächlich.
Ja.
Ne? Also du hast ja mal angefangen so wie, ey, ich kaufe jetzt meine erste Immobilie und wollt ihr mich dabei begleiten?
Ja.
Und da gibt's halt Leute, die konnten sich mit dir identifizieren, weil die vielleicht sagen, boah, ich hätte eigentlich auch gerne meine erste Immobilie, aber ich traue mich nie. Mal gucken, ob der es durchzieht.
Mhm.
Du hast halt eine Story mitgenommen. Mhm. Natürlich auch eine geile Zeit. Also gerade TikTok war natürlich gerade
Corona, Ultra-Hype. Also alle am Handy gewesen.
Genau.
Also da kam ja vieles zusammen.
Mega, aber Fakt ist ja, du hast es halt gemacht. Ohne dieses Ziel. Und auch da witzigerweise wieder eine mega Parallele. Weißt du, wie ich zu meinem YouTube-Kanal gekommen bin?
Nee.
Ich habe damals Insta gemacht, aber wirklich nur so ein bisschen rumgefilmt. Mich nie selber in die Kamera. Weil wie du sagst, warum bin ich so relevant? Ich dachte mir auch, warum sollen Leute mir jetzt zuhören?
Ja.
Also sorry, ganz normaler Typ.
Ja.
Und ein Kumpel von mir hat ein großes Unternehmen, 120 Mitarbeiter, die machen so Felgen und Autoreifen und sowas, auch bei uns in der Region sehr bekannt. Der sagte zu mir, ey Rob, mach mal ein paar Stories und red mal in die Kamera. Ich sage, wieso? Bei Insta, ne? Der sagt, nee, ich will was probieren mit dir. Ich sage, was willst du probieren? Mach das einfach mal. Ich sag, boah, ich weiß gar nicht über was. Na, über Immobilien, du erzählst ja, bist du ein cooler Typ. Mach das mal bitte. Es war so unangenehm, ich weiß noch, ich hatte Termin beim Tätowierer und sitze im Auto und denke mir, okay, mach jetzt noch eine Story und hab dieses Handy so hin. Ich weiß nicht, wie oft ich die Story wieder gelöscht habe. Dachte mir, Alter, ist das unangenehm, wer soll denn sich das anhören und warum? Mir war es so peinlich, ich hab's trotzdem eine Woche durchgezogen. Dann habe ich mich mit dem beim Essen getroffen, da sagt der Rob, wir machen einen YouTube-Kanal mit dir. Ich sag, boah, wieso? Ne, ich sag dir, du bist genau der Typ dafür, du bist mal anders wie die anderen, nie so dieser typische Immo-Typ. Wir machen einen YouTube-Kanal, ich habe einen Kameramann für dich mit, guck mal, was so irgendwie interessant sein könnte, und weil ich habe ja von Immobilien keine Ahnung. Dann hat er mir einen Kameramann hingestellt und ich war so völlig überfordert und habe so die ersten Videos mit dem gemacht. Unter anderem, das was bei mir am Anfang so der Ausschlag war, ich habe ja mit Garagen gehandelt früher.
Ah, geil.
Wo ich halt für 100 Euro Garagen gekauft habe und dann 100 Euro Miete hatte. Also nach einem Monat war das Cash wieder drin. Ich habe damit richtig Umdrehung gemacht am Anfang.
Geistesgestört.
Und die Videos gingen am Anfang natürlich sofort viral, weil jeder dachte, 100 Euro habe ich auch. Und das war halt so der Ausschlag, wie das losging. Auf jeden Fall dann nach 5 Monaten dann so gesagt, ey Rob, geil, mach das weiter. Und dann war er weg. Mit Kameramann weg. Dann sitze ich so in meinem Büro, denke mir, scheiße, und jetzt? Und gucke so meinen Kameramann, der bis heute übrigens an meiner Seite ist, und sage, ey Tobi, was machen wir jetzt? Sag mal, wollen wir das irgendwie... Irgendwie, es wäre jetzt dumm. Ich hatte ja noch nie viele Follower oder irgendwas.
Ja.
Aber ich dachte mir, jetzt hast du das angefangen, jetzt hört er nie wieder auf. Ich war zu dumm zum Aufhören, sind wir wieder beim Punkt. Und erst so 1,5 Jahre später kam so der Punkt, wo wirklich regelmäßig Netzwerk entstanden ist, Anfragen kamen, Wohnung Einkauf, Wohnung Verkauf, alles im Social Media gewachsen ist. Aber ich habe den Kanal nie aufgemacht, weil ich Geld verdienen wollte. Ich habe den nie aufgemacht, weil ich Fame sein wollte, sondern weil mir ein anderer gesagt hat, probier das mal aus. Und dann dachte ich mir, boah, nee. Wenn ich schon was anfange, ziehe ich es aber auch durch so.
Ja. Ja. Also dieses Befremdliche, vor der Kamera zu stehen oder vor deinem Handy mit der Selfie-Kamera und dann zu reden. Ich dachte mir so, ey, willst du mich eigentlich verkackeiern, Alter? Ich habe mich 5000 Mal versprochen. Ja, ich hatte, glaube ich, für das erste Video 36 Anläufe, weil ich immer Äs und Ms und dann habe ich mich verhaspelt und dann habe ich mich grundsätzlich scheiße gefunden einfach vor der Kamera. Also ich hatte, nee.
Ich gucke aber bis heute meine Videos nie, ne? Meine eigenen.
Ich gucke sie mir auch nicht an, also meine eigenen. Ja, aber ich habe Eine Sache ist passiert. Und zwar, hatten es ja vorhin, nach 2300 Videos, ist es jetzt so, wenn ich ein Video machen muss, ich kann das Handy anmachen und ich bin sofort im Modus drin.
Ja.
Sofort.
Ja,
sofort. Das ist so, als ob ein Schalter umgelegt wird und es macht Peng. Und ich skripte ja auch nichts. Also ich rede ja immer Freestyle.
Ich auch. Komplett.
Ich kann nicht skripten. Also ich kann mir nichts merken. Das ist mein Problem. Also ich kann zwar von einem Teleprompter ablesen, aber wenn mir jetzt jemand einen Text hinlegt, sagt, ja, das funktioniert nicht. Selbst wenn es nur drei Sätze sind.
Ich muss es fürs Fernsehen jetzt ab und zu tatsächlich. Das ist noch so ein bisschen, aber ich merke einen Unterschied. Das ist immer wieder beim Authentischen. Wenn ich einfach loslaber, das bin ich.
Ja.
In dem Moment, wo ich, keine Ahnung, wenn ich eine Werbeanzeige skripte, die ist geskriptet natürlich.
Ja.
Die ist nie so geil, wie wenn ich einfach ein Video aufnehme.
Klar.
Oder wenn wir jetzt so reden.
Ja.
Ich merke das. Ich bin nie der Typ, der Dinge auswendig lernen kann. Ich rede so frei Schnauze und das ist für mein Content gut. Für professionelles Fernsehen zum Beispiel merke ich dann auch, da komme ich immer mal wieder an meine Grenzen.
Ja, ja, fühle ich. Fühle ich zu 100%. Aber es ist viel passiert. Also jetzt gerade bei mir, 5 Jahre ist es jetzt her, dass ich angefangen habe mit der Immo-Tommy-Reise. Also hättest du mich früher vor die Tafel gestellt und ich müsste in irgendeinen Aufsatz aufsagen oder irgendwas so, ich wär wahrscheinlich rückwärts umgefallen, Schweißausbrüche gekriegt oder so. Heute ist es so, ich rede vor 15.000 Leuten am Peak, jetzt in der Lanxess-Arena vor ein paar Monaten.
Das habe ich gesehen, brutal.
auch da kriegst du zwar Schweißausbrüche und ein Herzrasen, aber das ist dann halt in 5 Minuten weg, wenn der Adrenalinspiegel wieder runtergeht. Und wirklich, also wie du schon sagst, dass ich jetzt hier mein eigenes Podcast-Format habe, dass Leute mir begegnen oder Leute zu mir kommen wollen, mit mir sprechen wollen oder irgendwie sich Türen öffnen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren, ja, was die letzten 5 Jahre mit sich gebracht haben. Aber auch hier gibt es Schattenseiten, ne? Wir hatten es ja vorhin eingangs das Thema Shitstorm und hier und hast du nicht gesehen. Also jeder möchte Fame werden, aber es gibt auch einen Preis, den du dafür bezahlst. Ich bin oft einsam. Also ich sag auch immer, Erfolg macht einsam, weil viele Menschen sondern sich aus im Laufe der Zeit.
Und du musst halt vorsichtig sein, wenn du in deinem Umfeld lässt, so ein bisschen.
Und ich war sehr unvorsichtig in der Vergangenheit. Ich habe die falschen Menschen reingelassen in meinen Kreis. Habe mir die Finger verbrannt und habe dann irgendwann für mich entschieden, so, jetzt ist Schluss. Ja, es ist wirklich, und ich lasse auch niemanden wirklich nah an mich ran. Das gibt's gar nicht einfach, ne? Und ich habe auch nicht die Zeit. Also ich bin jeden Tag hier am Arbeiten, im Büro, und dann abends komme ich nach Hause. Ich habe Kinder, die wollen auch noch was von mir. Familie, die da ist, ja. Es geht gar nicht. Und wenn ich mal wirklich Zeit habe, dann nehme ich sie bewusst für mich alleine. Also ich bin sehr gern alleine in der Freizeit. Weil ich muss auch irgendwann auch wieder die Social Battery aufladen. Wenn ich die ganze Zeit nur mit Menschen rede und mit Menschen zu tun habe, dass ich einfach sage, hey, ich gehe dann gerne alleine ins Training oder ich gehe raus, ich gehe in die Stadt, ich gehe was essen.
Ich gehe auch viel wandern und auch alleine tatsächlich. Ja.
Also oder ins Kino gehe ich auch gerne alleine. Ich gucke mir einen Film alleine an.
Aber gerade wenn du so, ich sag mal, in dieser Social Bubble bist, viele Leute um dich rum hast, brauchst du das auch.
Hundertprozentig.
Ich muss trotzdem sagen, also findest du das, wenn du so einen Vortrag hältst, ich bin jemand, ich sag das immer wieder und jeder denkt, das ist gelogen. Aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich mag nie mal meine eigenen Geburtstagsfeiern, weil mir es unangenehm ist, dass jeder wegen mir extra kommt. Also gerne eine Feier, aber wenn ich der Grund dafür bin, ist mir das schon unangenehm. Und da sagen die immer, ja, du machst jetzt Fernsehen, das sehen, also wir haben 1,5 Millionen Zuschauer pro Folge im ZDF zum Beispiel.
Ja.
Ja, die sehe ich aber nie. Ich habe auf der Cashflow das erste Mal einen Vortrag vor, ich glaube, 3000 Leuten oder so gehalten. Ich habe mir komplett eingeschissen. Das war gar nicht meins. Es muss gut angekommen sein, ich habe tolles Feedback bekommen. Also, aber ich gehe da auf diese Bühne und sehe das und denke mir, alter Robert, was machst du hier? Wie schön wäre es jetzt einfach irgendwie mit dem Hund eine Runde spazieren zu gehen, irgendwas anders zu machen, aber nie vor 3000 Leuten jetzt hier irgendwas über Fix und Flip zu erzählen. Wie du sagst, nach so einer Minute, 2 Minuten setze ich das, man kriegt es hin. Aber es wird trotzdem nichts sein, was ich komplett fühle, wo ich sage, das ist meins. Gibt ja auch Leute.
So, ja, die gehen voll auf darin.
Das ist denen ihr Ding, auf Bühnen zu stehen, große Reden zu halten, von allen da gefeiert zu werden. Ich bin eigentlich lieber undercover unterwegs und alles, was wir hier jetzt machen, fühlt sich aber ja nicht so an. Das finde ich ganz cool. Aber ich mag eigentlich diese Aufmerksamkeit gar nicht so.
Nee, ich genieße auch eher die Ruhe. Also ich merke es auch immer daran, ich wohne ja hier in Stuttgart-West und dann gehe ich abends oft zu Rewe, ne, der ist ja irgendwie 100 Meter von mir gefühlt, und dann gehe ich dann in meinen Schlappen dahin. Ja, also ich habe da meine Schlappen an meinen
Aber Sport. Die Leute erkennen dich schon hier, oder?
Ja, klar. Auch im Rewe werde ich angequatscht, ne? Oder auf der Straße oder egal wo. Und dann reden die mit mir und irgendwann nach ein paar Minuten sagen, hey, du bist ja ganz normal. Dann sage ich, wie soll ich denn sein? Also,
ja, logisch.
Ja, mit dir kann man sich ja ganz normal unterhalten. Ja, sage ich, ja, selbstverständlich. Hä? Ja, aber du bist doch bekannt und keine Ahnung. Sage ich, ja und jetzt?
Nur was mir dabei bewusst wird, wenn ich das sehe, bei mir ist ähnlich, bei dir noch krasser mit Sicherheit, einfach durch die noch größere Reichweite, wie viele Leute mich schon erkennen. Und dann habe ich mir aber überlegt, wie wäre das, wenn du so ein richtiger Promi wärst? Ich bin null neidisch.
Null? Also du siehst ja, also jetzt ganz krasses Beispiel, Justin Bieber zum Beispiel, ne? Der hat ja auch hier psychische Probleme. Ich habe Weltstar hoch, 3400, ja? Oder jetzt kleineres Beispiel, wir hatten es vorhin von Haftbefehl, ne? In der Doku sagt er auch so, mit dem kannst du nicht auf die Straße gehen. So, da hat einfach ringsrum Menschen um sich herum, ne? Also das habe ich nicht, das will ich auch gar nicht. Nee, weil ich habe noch zum Glück so diese Größenordnung habe ich irgendwo, wo ich trotzdem noch durch die Straßen laufen kann, ohne dass ich alle 3 Meter angesprochen
werde. Und man muss natürlich dazu sagen, wir haben so ein bisschen in dieser Immobilienbubble und alles, wo wir uns jetzt bewegen, das ist natürlich auch so
vom nischig.
Nischig und ich sag mal, die Fans, die Immorob-Fans zum Beispiel, das ist halt so auch mal ein Matthias, der halt 40 ist, Diplom-Ingenieur, der ist für Immobilien interessiert.
Also da kreischt keiner oder so während.
Genau.
Ja, da wird auch keiner ohnmächtig.
Genau, also diejenigen, die denken, ja, die jungen Mädels, die liegen uns zu Füßen, die kommen nicht in der Regel. Das sind halt in der Regel Typen und die halt Bock ein bisschen auf Immo. Das ist immer noch entspannt, aber so richtig prominent, ganz ehrlich, würde ich nie sein.
Nein. Also da bin ich auch sehr, sehr, sehr freiheitsliebend, ne? Dass ich jetzt wirklich Wert drauf lege. Und das ist ja wieder das Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Viele würden ultra gern mit mir tauschen wollen. Dann sage ich denen, du willst nicht mit mir tauschen. Du denkst, dass du mit mir tauschen willst. Aber wenn du reinblicken würdest, was im Hintergrund alles bei mir passiert und was du alles verarbeiten musst jeden Tag und was du handeln musst jeden Tag, glaub mir, du würdest nicht tauschen wollen.
Ja, das ist diese typische Medaille, die halt 2 Seiten hat. Also es gibt ganz viele Situationen, wo ich sage, ich würde mein Leben auf gar keinen Fall eintauschen, weil es viele Dinge, die positiv sind. Ich habe natürlich eine gewisse Freiheit einfach. Mhm. Ich kann, wenn ich jetzt heute doch nie nach Dresden zurückfliege, sondern mich dafür entscheide, nach Thailand zu fliegen, könnte ich das machen. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl. Das können viele andere nie. Deswegen wollen die gern tauschen. Und manchmal bin ich aber auch neidisch auf Menschen, die 16 Uhr Feierabend haben.
Und den Sommer, Kopf ausschalten können.
30 Grad, ihren Kumpel nehmen, irgendwie ein kaltes Bierchen und sich an die Kiesgrube legen, eine Runde baden gehen, wo ich halt im Büro sitze und denke, boah, das ist so viel, das muss alles noch erledigt werden.
Ja, und dann kannst du auch mal 22 Uhr werden, bis du rauskommst.
Genau, und da ist halt dunkel, selbst im Sommer. Und dann zieht halt auch mal so ein Jahr, also die letzten 1,5 Jahre waren bei mir durch Coaching, durch Fernsehen und meine, sag ich mal, Tätigkeit als Geschäftsführer meiner Firma. Einfach 3 Dinge, die zusammenlaufen. Ich habe seit 1,5 Jahren fast gar keine Freizeit gehabt. Und das ist schön, weil du, wie gesagt, positive Dinge hast. Auf der anderen Seite, so wie es die letzten 1,5 Jahre war, soll es die nächsten 1,5 für mich nie weitergehen. Weil ich für mich festgestellt habe, dass mein Leben auf einmal so schnell ist. Also die Zeit geht so schnell, weil du immer am Arbeiten bist, am Reisen bist, wo du dann sagst, boah, das ist dein Leben lang. Nee, das darf es einem auch nicht sein. Mhm. Also das ist diese Kehrseite. Du hast immer zu jedem Positiven natürlich auch immer einen Preis, den du dafür bezahlst.
Ich bekomme oft die Frage gestellt, hey Tommy, wie viel Geld müsstest du verdienen, um aufzuhören zu arbeiten? Und die finde ich immer sehr interessant, diese Frage.
Deine Antwort interessiert mich auf jeden Fall.
Den Betrag gibt es gar nicht.
Ja.
Den Betrag gibt es einfach nicht. Es liegt aber daran, dass ich das Geld gar nicht mein Treiber ist, sondern es liegt daran, dass der Mensch eine Aufgabe braucht. Und das vergessen viele Leute. Was meistens daran liegt, dass sie etwas machen, worauf sie keinen Bock haben. Deswegen verbinden sie bei jemandem wie mir zum Beispiel oder bei dir oder bei anderen Leuten, dass sie auf einen Peak hinarbeiten, geldtechnisch, wo sie den erreichen und von heute auf morgen nichts mehr machen. Aber wenn du keine Aufgabe hast im Leben, wirst du doch depressiv. Also wir Menschen brauchen ja eine Aufgabe.
Ja,
das funktioniert. Und also selbst wenn ich morgen Multimillionär, Trillionär, Billionär, ich würde dann noch viel krassere Sachen machen. Also weil wenn ich diese finanzielle Freiheit habe oder diesen Background, dann würde ich noch viel krassere Sachen machen und würde noch viel mehr Leute mitnehmen und würde noch viel krassere Dinge probieren, weil das Leben ist endlich. Das Leben ist endlich. Warum soll ich meine Zeit verschwenden, irgendwie da zu sitzen und Luftlöcher zu starren?
Ja, wenn ich irgendwann so am Strand scheiße, wenn du auf den Tod wartest quasi.
Ja, und wenn die Möglichkeiten da sind und wirklich keine Grenzen da sind, warum soll ich mich dafür entscheiden zu warten und irgendwie so zu tun, als müsste ich jetzt in Rente gehen und jeden Tag im Garten sitzen? Also dafür bin ich selber zu untriebig. Vielleicht kickt auch mein ADHS zu sehr, keine Ahnung, dass ich einfach nie zur Ruhe kommen kann. Aber ich merke auch so, das macht mir Spaß, weil ich habe ja mit Immo-Tommy was losgetreten vor 5 Jahren. Die letzten 5 Jahre sind ja wie ein Traum gewesen. Also das, was ich die letzten 5 Jahre komprimiert erlebt habe, habe ich die 37 Jahre davor nicht erlebt.
Ich würde gerade sagen, das ist für manche wahrscheinlich ein ganzes Leben.
Genau, ja.
Also das, was du an Entwicklung vor allen Dingen hingelegt hast, das
Rotor. Allein hier oben, was hier passiert ist, ja, Weiterentwicklung, Bühnen stehen, bla, Workshops machen, hier, sowas hier, Gespräche führen mit Menschen. Menschen kommen zu mir, wo ich sage so, Jesus, also du bist ja in einer ganz anderen Liga als ich, spielst du, aber die unterhalten sich trotzdem gern mit mir. Ja? Oder bestes Beispiel, der Gründer von Snipes, der war auch hier bei mir im Podcast. Der hat seinen Laden für weiß Gott wie viele Millionen an Deichmann verkauft, der müsste die nächsten drei Leben wahrscheinlich nichts mehr arbeiten. Was macht der? Der gründet 4 neue Firmen. Ja, also
aber mit 51. Wenn die Frage kommt und du beantwortest die mit einer gewissen Summe X,
ja,
dann solltest du dir überlegen, ob du das, was du tust, morgen beendest. Weil wenn du für Geld das, was du tust, sofort beenden würdest,
ja,
dann ist es nie das Richtige.
Richtig.
Weil ich würde die Antwort genau wie du geben. Es gibt nie den Preis. Ich war 2017 an dem Punkt. Seitdem muss ich nie mehr arbeiten. Seit 2017. Mit einem ein normales Leben führen. Ne? Also da fährst nie Lambo und fliegst Business und diese. Ne? Aber 2017 wäre der Punkt gewesen, wo ich mit einem vernünftigen Auskommen hätte, einfach ohne Arbeit mein Leben verbringen hätte können. Ich wäre trotzdem im Urlaub gefahren, hätte eine schöne Wohnung gehabt. Ende. So. Hab's aber ja nie gemacht. Mhm. Das heißt, den Preis gibt's bei mir auch nicht, weil sonst hätte ich es ja schon getan.
Vor 8 Jahren.
Genau, aber habe ich halt nie. Ja. Weil einfach immer wieder neue Dinge gibt und der Mensch braucht Wachstum. Das ist einfach so. Du wirst unglücklich, wenn du nie das Gefühl hast, voranzukommen. Das ist was ganz Normales und auch Gesundes.
Also Stillstand ist für mich Rückschritt und Rückschritt ist für mich fatal.
Ja, du wirst doch im Kopf gager.
Ja, und du hast ja auch einen ganz tollen Satz im Auto gesagt, du willst ja jeden Tag versuchen, den Tag so zu nutzen, dass du immer ein Stück weit nach vorne kommst. Jeden Tag. Jeden Tag. Du fängst immer von null an.
Natürlich.
Ne? Und das ist ja auch sinnvoll, weil das fordert dich ja auch, das bringt dich auch weiter, das entwickelt dich ja auch und so kommt. Nochmal, wir haben dieses eine Leben. Du hast vorhin perfekt erzählt, der Kumpel, der mit 38 gestorben ist. So. Ich bin jetzt 42, kann morgen auch verrecken. Gibt ja keine Sicherheiten. Kann ja morgen vielleicht auch nicht wach werden oder so. Ja. Auf was will ich denn zurückblicken? Ich meine, da blicke ich eh nicht mehr zurück, wenn ich weg bin. Aber was will ich denn erlebt haben? Will ich jetzt sagen, oh, ich habe das eine sichere Leben gehabt, wo alles wirklich toll war und ich in meinem eigenen Glaskasten war, aus dem ich nie rauskommen konnte, aber Hauptsache alles war sicher und alles war wundervoll. Natürlich nicht. Das ist doch nicht das Leben.
Nee, Leben ist doch immer, an dem Moment fängt das Leben doch an, im Positiven wie Negativen, wo du aus deiner Komfortzone rausgehst. Dort hast du das Gefühl zu leben. Wenn du etwas machst, wovor du vielleicht Angst hast und es dann trotzdem machst, danach fühlst du dich lebendig wie nie.
Ja, also wenn du zu faul zum
Sport bist, nach dem Sport hast du dann auf einmal das Gefühl, boah, war eine richtige Entscheidung, oder?
Ich bin zu faul, ich bin oft sehr müde. Ich gehe müde in Sport und bin danach fit. Also ich starte müde, bin danach fit. Ja, und das ist doch, genau das ist das Thema. Du hast ein Income, du hast ein Outcome, du einfach loslegen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Mentalität, die uns fehlt. Ich sag immer zu den Leuten, wenn die kommen zu mir und sagen, hey, mit Social Media anfangen, soll ich die Kamera kaufen, die Kamera, das Mikro, sag ich, guck mal, es gibt nur einen Satz, den ich jeden sage, egal in welche Richtung, lieber schlecht anfangen, als gar nicht loslegen.
Genau. Es gibt ja
auch das Podcast-Format. Ich habe scheiße angefangen. Und da auch da entwickeln wir uns weiter.
Immer, ja, Tommy. Die Alternative ist ja die meisten wählen, die sagen, ja, ich wollte jetzt schon anfangen, aber mir fehlt noch so ein schönes Leuchtschild wie hier,
ja,
Tommy
oder hat. Oder die netten
Vorher Paneele. Geht's nie, aber ohne die Paneele sieht ein bisschen dumm aus. Eigentlich brauche ich noch ein anderes Kamera. Das gibt immer Ausreden für alles im Leben, aber das ist nie das, was dich antreibt. Und ich glaube, die meisten, das ist eigentlich so lustig, weil sind wir beim Taugenichts. Ich kenne so viele Menschen, die rein vom Potenzial her, was sie gelernt haben im Leben, Intelligenz, Bildung, alles, eigentlich viel mehr könnten als das, was ich vielleicht geleistet habe. Mhm. Weil die so geile Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Aber die machen es einfach nicht.
Die stehen sich selber im Weg, die legen nicht los.
Und ich glaube es manchmal sogar, deswegen sage ich, Naivität ist für mich keine Schwäche, es ist eine Stärke.
Ja.
Viele sind durch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sogar gehindert.
Ja.
Weil die gelernt haben, na, du musst
überinformiert,
ja, sind wir beim Businessplan. Ich arbeite nicht mit Businessplan. Ich lege einfach los und eine Immobilie kalkuliere ich so aus meinen Erfahrungswerten, weil ich habe halt auch schon Immobilien gekauft, wo ich hinterher gesagt habe, hättest du besser machen können. Aber das sind meine mittlerweile 17 Jahre Immobilienerfahrung, die mir heute sagen, wie es funktioniert. Deswegen kann ich im Coaching auch Leuten was mitgeben. Mhm. Aber weil ich es probiert habe und ich habe auch Fehler gemacht, das gehört halt einfach dazu.
Eben.
Kannst es nie hundertprozentig vermeiden. So. Wenn du aber lernst, dir das durchzukalkulieren, du findest natürlich für jede Lösung auch ein Problem im Ernstfall. Und dann stehst du da und sagst dir, ah, geile Immobilie, aber das, und die Leitungen, das vielleicht lieber doch ein Haus suchen, wo das alles neu ist und das und jenes und hier, und dann tust du dich im Detail so verlieren, du wirst gar nichts tun, du wirst keine Immobilie kaufen, du wirst kein Unternehmen aufbauen, und einfach immer auf der Stelle stehen bleiben.
Ja, du bist der super informierteste Typ auf dem Planeten, ne, aber hast nichts gerissen.
Genau.
Du weißt alles, aber kannst nichts. Das ist fantastisch. Ey,
deswegen, du musst neue Dinge tun. Deswegen hat mir es auch so gefallen, wo du sagst, Immobilie ist mein Thema, aber das ist trotzdem nie all das, was mich für immer erfüllt. Ich will wieder einen nächsten Step gehen, ja, wo du sagst, ich gehe in den Podcast, um einfach auch mal andere Leute kennenzulernen, was Neues zu machen, dich wieder neu zu challengen.
Ja, es war eine Challenge.
Natürlich.
Es war, also 60 bis 90 Minuten, kurz, 90 Sekunden Kurzvideos zu machen, ist was ganz anderes wie ein Gespräch aufrechtzuhalten, was über eine Stunde, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden geht. Dann natürlich mich als Person zurückzunehmen, weil ich bin zwar immer Tommy, ja, aber in diesem Format geht es ja nicht darum, mich in den Vordergrund zu stellen, sondern dich in den Vordergrund zu stellen als Gast. Ja.
Man tritt so ein bisschen die Seite.
Ja, und ich nehme mich zurück und sage ganz bewusst so, du bist heute hier, die Menschen sind hier, um dich kennenzulernen, deine Geschichte kennenzulernen, und jeder Gast bringt für jeden Zuschauer, Zuhörer was mit, und vor allem für mich, ich bin so egoistisch und sage ganz ehrlich, ich will Leute hier drin sitzen haben, die mich inspirieren, ja, in erster Linie, wo ich sage, geil, Alter, in diesen Stunde, anderthalb, zwei, waren zwei, drei, vier Sachen dabei, wo mich zum Nachdenken gebracht haben, wo ich gesagt habe, ja, Mann, ja, ja, der hat recht, ja, krass, dieser Satz hat mich so tief hier drin getroffen, dass ich noch tagelang darüber nachdenken muss. Und wenn das anderen Menschen genauso geht, was ja der Fall ist, dann scheine ich hier irgendwas richtig zu machen mit dem Format. Ne?
Safe.
Und das war dann auch so, weil ich sage, hey, Immobilien, alles schön und gut, aber irgendwann war das jetzt, wo ich gesagt habe, ich muss mich wieder ins kalte Wasser schmeißen. Es ist zu sehr die Routine reingekommen, zu sehr die Sicherheit reingekommen, dass ich so ein bisschen das Feuer irgendwo auch ein Stück weit verliere und die Lust und sage, hey, das läuft, alles gut, aber das ist nicht das Maß aller Dinge, was mich ausmacht. Ich bin viel mehr als das.
So war es ja bei mir mit dem Finanzthema. Dadurch, dass ich mich selber gerne mit meinen Finanzen beschäftigt habe,
ja,
sehr sparsam war, viel investiert habe, fand ich das immer ein gutes Thema, aber es hat mich irgendwann nie mehr erfüllt. Ich habe halt selber einfach nie mehr Finanzberatung anbieten wollen. Ich wollte nie mit dem Kunden sitzen. Nie, weil ich das Thema schlecht finde. Ja. Im Gegenteil, ich finde es super wichtig,
ja,
vor allem.
Ja.
Aber für mich war es nie. Bei der Immobilie konnte ich mich weiterentwickeln. Immer wieder neue, größere Projekte. Meine erste Kernsanierung. Ich schließe jetzt Ende November meinen ersten Neubau ab. Ach, ein Grundstück, komplett ein neues Haus mit 12 Wohnungen, knapp 1000 Quadratmeter dahingesetzt. Vorher noch nie ein Haus gebaut. Da lernst du so viel und natürlich fliegst du auch da auf die Fresse, weil der Architekt kurz was vergessen. Ach, die Tiefgarage? Naja, das Problem ist, dass der Technikraum ist jetzt so klein geplant, wir kriegen die Technik nie da rein. Ich habe noch einen zweiten ins Dachgeschoss gebaut. Komplett irre.
Ja.
Aber das hat mir wieder so viel gegeben und ich laufe nie mit dem Gewinn aus, den ich geplant habe, sondern mit der Hälfte. Aber ich bin nie leer ausgegangen, Punkt Nummer eins, und Punkt Nummer zwei, beim nächsten Mal würde ich es von Anfang an anders machen. Und das ist das, was ich meine, du lernst ja dabei und das ist doch geil.
Absolut.
Das ist das, was du mitnimmst. Wo ich ins Fernsehen gegangen bin, ich wurde angefragt. Wir wollen eine Sendung mit dir machen. Ich sage, wie eine Sendung? Naja, Fix und Flip ist doch dein Thema. Wir wollen das ins deutsche Fernsehen bringen. Hat noch niemand gemacht, wollen wir gern machen. So, mit mir? Da sind wir wieder bei dem Tätowieren.
Ja.
Ich dachte, okay, die müssen sich verwählt haben. Das ist auch eine Riesen-Challenge gewesen. Aber wieder eine Erfahrung mehr.
Ja, klar.
Was Neues, was erlebt, was so probiert, was gelernt.
Eben. So,
das ist das, was Leben eigentlich ausmachen sollte.
Absolut. Wenn es einen letzten Satz gibt, den du den Zuhörern, Zuschauern heute mitgeben wollen würdest, welcher wäre das denn? Wenn wir jetzt so
hab Spaß.
Hab Spaß?
Ja.
Ganz einfach.
Das ist ganz simpel. Wenn du was machst, wenn du in einer Beziehung bist, die dir keinen Spaß macht, dann sollst du mit deinem Partner ein ernstes Gespräch führen, dann ist es nie die richtige Beziehung. Wenn du in einem Job bist, wo du hingehst, und nie einmal oder zu wenig das Gefühl hast, dass es dir Freude bringt, sondern du eigentlich nach Hause gehst und sagst, boah, zum Glück ist der Tag geschafft, dann kündige deinen scheiß Job, such dir was dir Freude macht. Und das Schwerste, was viele, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, mit denen du keinen Spaß hast, dann ist es vielleicht der Mensch, mit dem du in Zukunft weniger Zeit verbringen solltest und mehr mit anderen, wo du Spaß hast. Es gibt ja so Menschen, die dich, egal was ist, du gehst da rein, weil es vielleicht ein alter Kumpel ist und du willst dir nie eingestehen, dass man eigentlich sich auseinanderentwickelt hat. Aber nach jedem Gespräch gehst du irgendwie mit weniger Energie nach Hause, als du irgendwie in das Gespräch oder in den Tag oder den Abend reingegangen bist. Dann akzeptier, dass sich das Leben ändert und such dir wieder Menschen, mit denen du Spaß hast. Das ist mein letzter Satz.
Das ist eine schöne Schlussmessage nach draußen. Rob, vielen Dank, dass du da warst. War ein geiles Gespräch, du bist ein geiler Typ.
Gleichfalls, danke.
Vielen Dank für die Blumen. Zwei geile Typen auf einem Haufen, sehr, sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass du gekommen bist. Danke, dass du den Weg von Dresden auf dich genommen hast heute hierher nach Stuttgart, ins bescheidene Schwabeländle.
Guten Kaffee habt ihr auf jeden Fall, habe ich festgestellt.
Ich habe ihn gleich in die richtigen Kaffeespots gebracht hier bei uns. nein, wirklich toll, tolles Gespräch, tolle Geschichte, wundervolle Inspiration und wundervolles Beispiel für Menschen da draußen, dass das, was uns vorgelebt wird von den meisten, nicht deine Realität werden muss, sondern du kannst dir deine eigene Realität kreieren.
Und du entscheidest vor allen Dingen, und, ne? Also das ist immer bei dem Thema Taugenichts. Mein Lehrer hat mich mal so betitelt, deswegen der Buchtitel. Aber warum soll mein Lehrer entscheiden, wie mein Leben verläuft? Das habe ich immer noch selber in der Hand. Und genau das kann ja eine Botschaft sein für jeden, einfach mehr auf sich zu achten, auf das, die eigenen Bedürfnisse und seine eigene Geschichte zu schreiben, sage ich jetzt mal.
So ist es.
So wie du das auch gemacht hast.
Genau so. Vielen Dank. In diesem Sinne.
Ciao. Kakao.